du siehst immer am Checky-Absatz, wenn wir jetzt mal ein bisschen mal wirtschaftlich jetzt mal hier werden in dem Podcast, am Checky-Absatz siehst du, wie assi der Abend war.
Moin Leute, wir sind heute wieder beim ungeplanten Podcast dabei. Podcast Karma mit der Legende Carsten und mir, der eher wenigeren Legende. Wir haben heute tatsächlich ungewöhnliche Gäste, weil wir gesagt haben, wir machen ein Weihnachtsspecial. Wir wissen noch nicht, wann die Folge ausgestrahlt wird, aber wir möchten ins Gastro-Thema tiefer einsteigen, weil wir haben jetzt, schon über Software-Companies gesprochen, Investment-Menschen, Socken kommen dann auch irgendwann bald. Also wir machen alle möglichen Branchen durch. Und heute haben wir da Max und Milian aus dem Tiffany Mannheim, der älteste Club in Privatbesitz in Deutschland und Europa.
Wir können es nicht genau sagen. Ich schätze jetzt einfach mal
Europa.
In Familien halt weltweit, weil ich wüsste nicht, welcher Club 57 Jahre in einer Familie war.
Was ist mit P1?
Weniger, 10 Jahre weniger.
30 oder so.
10 Jahre weniger als wir.
Also das ist schon mal, finde ich, eine krasse Titelfolge, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wollt ihr euch mal in ganz kurz 2, 3 Sätzen mal vorstellen für die Hörerschaft? Milian, wer bist du? Warum hast du einen Club?
Warum habe ich einen Club? Weil es mir irgendwie angeboren wurde. Mein Vater hat einen Club vor 57 Jahren gegründet. Fast 57, 47,5. Und dann bin ich reingewachsen und habe neben ein paar anderen Sachen mich irgendwann dazu entschieden, mit ihm zusammen das Ganze ordentlich weiterzuführen.
Wieso mit ihm und wie kamt ihr zusammen? Einmal kurz das Mikrofon. Ihr müsst jetzt euch, glaube ich,
rotieren. Wir haben nur 3 Mikros. Wir müssen sparen.
Das, bei Rise Q, die Anteile wurden noch nicht genügend verkauft, habe ich gehört.
Na, Spaß. Ich wünsche mir zu Weihnachten für das Mikro.
Oh ja.
Sollte knapp gehen.
Ich habe meiner Frau schon gesagt.
Sollte knapp gehen.
Oh, apropos meine Frau, ich muss noch eins loswerden. Meine Frau hat mich gebeten zu sagen, dass das Outfit nicht sie zusammengestellt hat, sondern dass das auf meinem Mist gewachsen ist. Weil sie hat mir nämlich jetzt ein Hemd gekauft mit weißen Knöpfen.
Danke für den Input auf jeden Fall.
Ja, an
die Frau.
Ja. Bevor ich es vergesse.
Hat weitergeholfen.
Aber ich bin dir ins Wort gefallen.
Alles gut.
Passiert nie wieder.
Ich schwöre. Warum wir zwei? Weil wir, das klingt so doof, aber weil wir uns gut ergänzen. Wobei ich damals wusste, glaube ich, noch nicht, dass wir uns so gut ergänzen. Also es war so, dass ich eigentlich aus einer ganz anderen Richtung komme. Also ich bin kein gelernter Gastronom. Ich bin Wirtschaftsingenieur, habe in Darmstadt studiert. Und da hat er mich angesprochen damals als Betriebsleiter. Und das war dann eigentlich der perfekte Zeitpunkt.
Warst du Gast oder wie habt ihr?
Ich war ganz klassische Karriere, Golf gespielt, auf dem Kurpfalz gewesen. Da bist du klassischer Stammgast. Das ist praktisch dann Ralf-Lauren-Hemd. Timberland-Schuhe waren damals noch sehr in. Das war auch die Zeit. Da hieß es, du kommst nur mit Timberlands ins Tiff. Und da war ich jedes Wochenende. Und Darmstadt ist natürlich auch bekannt, ist halt Technische Universität, keine Girls. Sorry, muss man so sagen. Deswegen ist man jedes Wochenende nach Mannheim gefahren und so hat sich dann die Verbindung aufgebaut. Und warum er auf mich gekommen ist, weiß ich tatsächlich nicht so ganz. Vielleicht war es Karma. so ist dann die Reise, hat dann angefangen, 2016 Ende, und dann bin ich dann später mit eingestiegen. Also für mich war es aber dann auch klar, also wenn ich in der Gastro anfange, will ich nicht so, das klingt jetzt böse, aber im Gastro-Sumpf versinken und immer nur das machen. Sondern auch weiter nach vorne gehen. Und dann war das relativ klar, dass wir das dann irgendwann zusammen machen.
Das heißt, ihr macht jetzt gerade 50-50.
Right.
Also 50-50 gehört euch das Ding auch, oder habt ihr Investoren drin?
Wenn man es ganz ehrlich nimmt, gehört uns eigentlich die Firma gar nicht, weil es unserer Holding gehört. Aber ja, sie gehört uns beiden.
Ja, okay.
Krass.
Aber wie kommt es denn dazu, dass, also sagen wir mal, du warst ja erfolgreich, beziehungsweise dein Vater, vielleicht auch nochmal kurz zur Erklärung. Dein Vater hat das Ding vor 57 Jahren aufgebaut, in wilden Zeiten. Ich habe auch mal damals, eigentlich, Gott hab ihn selig, hätte ich ganz gerne auch mal eine Folge mit deinem Vater. Der hat mir erzählt, er ist damals mit dem Ferrari hier in Mannheim rumgefahren. Irgendwann kamen dann irgendwelche serbischen Mafia-Bosse wurden dann auf ihn aufmerksam und dann haben die ihn regelmäßig mit irgendwelchen Waffen bedroht, bis er selbst mal eine Waffe hatte.
Ja.
Es waren Geschichten. Also die sind schon crazy und deswegen frage ich mich gerade, wenn du schon so aufgewachsen bist, wieso macht es dann überhaupt Sinn, dass er noch dazu kam? War das noch zu Lebzeiten von deinem Papa, weil der ist ja noch nicht so lange tot?
Wenn ich so aufgewachsen bin, ich bin erstmal nicht bei meinem Vater aufgewachsen, ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen, die zwar auch in diesem Laden früher gearbeitet hat, aber einfach erstmal nicht Teil dieser Welt wirklich war. Ich habe parallel studiert, ich habe Bachelor, Master in BWL gemacht und es war nie wirklich der Plan, in den Laden einzusteigen. Und nach meinem Studium gab es halt so eine Zeit, wo unser alter Betriebsleiter gegangen ist, wo mein Vater Hilfe gebraucht hat und ich das noch überbrückt habe. So maximal ein Jahr war das. Und in der Zeit habe ich halt aktiv jemanden gesucht. Weil ich definitiv noch mehr sehen wollte von der Welt und auch im Unternehmenskontext, dass ich gesagt habe, ein Club, ja, ich habe dann in meinem Studium gearbeitet, ja, ich habe das alles schon durchlebt, aber ich wollte meinen Horizont noch ein bisschen erweitern und ich habe nicht umsonst studiert. Habe halt noch was anderes gemacht zwischendurch und kam erst später wieder zurück. Und ja, ich brauchte jemanden, der den Laden führt. Warum ich ihn angesprochen habe, ist nach 10 Jahren wirklich eine sehr gute Frage.
10 Jahre macht ihr das jetzt zusammen?
Nee, nicht, also zusammen, ja, offiziell zusammen anders. Ja,
9 Jahre.
Genau. Ja, ja. 2016 habe ich ihn angesprochen. Er wurde November, Dezember 2016, hatte angefangen, effektiv dort zu arbeiten. Da gab es die Übergabe, da war ich noch 1-2 Monate dabei. Und im April 2017 habe ich dann einen anderen Job angefangen. Insofern, ja, seitdem macht er es. Und warum habe ich angesprochen? Ich glaube, also A, ist es definitiv die Ausstrahlung gewesen, er ist das, was ich nicht bin.
Was bist du denn nicht?
Sozialkompetent.
Ich bin ausgewählter in meinem Menschenkontakt als er. Und er fühlt sich...
Nee, er ist Misanthrop, du nicht.
Ja, danke. Fair. Deswegen suche ich mir meine Kontakte und das, was ich, ja, mit wem ich sozial interagiere, schon sehr viel bewusster aus und ich bin sehr viel allergischer gegen Bullshit als er. Wobei es auch ein bisschen geändert hat.
Das ist so richtig, finde ich gut.
Wenn man sich so vorstellt, es ist wirklich crazy. Also ich habe ihn ja lieben gelernt, er ist ja privat gesehen ein guter Freund von mir, aber das ist schon, wenn du in so einen Club reingehst und dann kommt ihr der Milian als... Der hat bei KPMG gearbeitet, als analytischer Mensch entgegen. Ja. Da machst du eher eine Kehrtwende direkt.
Theoretisch.
In der Theorie, ne?
Ich hab's gelernt jetzt. Also ja? Ich habe definitiv mich auch ein bisschen entwickelt. Ja. Das ist vollkommen richtig. Es gab die Zeit, wo ich gesagt habe, du hast recht.
Kein Bock.
Und das war auch ungefähr genau die Zeit, in der er kam.
Also wenn du an der Tür stehst, lässt du gar keinen rein.
Du kriegst nur einen
Nika. Ach so. Es ist ein bisschen distanzierter einfach. Etwas distanzierter, ausgewählter. Wie gesagt, okay. Ich suche mir meine Kontakte und zu dem, dem ich wirklich... eine ernsthafte Verbindung und Rapport aufbauen in irgendeiner Form, ja, suche ich mir sehr viel bewusster aus.
Okay.
Ist jetzt ein bisschen arrogant an, aber meine Zeit ist mir teilweise einfach zu schade, mit Leuten, die mir nur auf die Eier gehen, wirklich sehr viel und intensiven Kontakt aufzubauen. Das ist einfach so ein Ding, wo ich sage, da habe ich mich irgendwann mal dazu entschieden. Und ja, das Nachtleben, die Gastronomie, ist schon eine klassische Berufskrankheit, misanthropisch zu werden. Da bin ich nicht der Einzige. Das ist schon etwas, was sehr viele Leute merken und mir auch erzählt haben. Man muss sich vorstellen, ich mache das jetzt neben dem Studium, neben der Schule noch, Gott, Schulzeiten. Zum Abi-Zeiten habe ich angefangen, als Barkeeper ganz normal in diesem Laden zu arbeiten. Unterbezahlt, weil es der Laden von meinem Vater war, logischerweise.
Härter wahrscheinlich rangenommen, so wie ich deinen Vater kenne, als alle anderen.
aber hundertprozentig. In 20 Jahren mit sehr viel Alkohol, teilweise in positiven und teilweise auch sehr negativen Situationen, lernst du sehr viel, auch negative Seiten über Menschen kennen, die man sonst im normalen Leben einfach nicht so sieht. Die Nacht ist einfach extremer, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Die Leute haben den meisten Spaß bei uns, aber wenn es dumm wird, wird es halt auch sehr viel dümmer, als wenn ihr tagsüber ein Bürogespräch habt, einer schreit einen anderen, geht in nach Hause, okay, schön und gut.
Also kloppt ihr euch auch nachts, oder
das
was?
Das ist, klar, das passiert auch das öfter und mal.
Wir haben auch in so Nobelclubs, weil man muss ja vielleicht kategorisieren für die Leute, die es Tiffany nicht kennen. Tiffany würde ich schon eher als einen nobleren Club einstufen.
Ja. Ach, voll.
Manche werden eher sagen, dass es ein Spießer-Club ist.
Ich bin ja fast nie reingekommen, aber Hinsicht. Ich habe gehört, das wäre so. Ja.
Nee, es ist halt ein Schickimicki-Club. Das ist schon, ich finde,
das glaube ich auch.
Wir hatten in einer Folge natürlich auch Christoph Zöller da. Ne? Shoutout an Chrissy. Der wird natürlich als Formel-1-Liebhaber natürlich in einen Nobelclub gehen. Okay. Ne, ich natürlich auch. Ich fand den Laden auch immer ganz klasse. Aber wollen wir da gar nicht die Gesellschaft spalten? Also hauen sich auch da die Leute auf die Schnauze?
Also unten ganz, ganz selten.
Wirklich selten?
Einmal im Jahr. Ohne jetzt irgendwie
aber
zu untertreiben.
Aber kleppert es dann so richtig? Oder?
Ach, das ist Kindergarten.
Ich schiebe mal ein bisschen rüber, dass der Max auch... So, oder ihr könnt so halbieren und dann einfach reinsprechen.
Das ist Kindergarten. Also wir sagen, wir sind also die Leute, mit denen wir hier... Also das sind, wir kennen ja 70% der Leute. Ja.
Sagt ihr echt 70% Stammkundschaft?
60 bis 70% kennen wir auf
jeden Fall. 60 ja. bis 70% ja. Stammkundschaft.
Da habe ich hier dazugehört.
Also da kennst du immer die. Und das Problem ist natürlich, dass auch die Stammgäste natürlich auch untereinander interagieren, also Männlein und Weiblein. Es ist eine Ego manchmal größer als das andere, weil sich dann die Partnerschaften wechseln. Ach, das ist dann heißt es, der hat meine Freundin angeguckt. Oder es ist einfach Kindergarten. Oder es geht natürlich, dass, da wir auch im Club sind mit sehen und gesehen werden, natürlich, wer die größeren Flaschen, wer ist cooler. Ist natürlich immer das Problem, wenn halt zwei Stammkunden zueinander sagen, ich kenne Max oder Emilian. Und dann kommen wir darunter und sagen, was wollt ihr zwei eigentlich? Entspannt euch doch einfach mal bitte beide. Es ist doch jetzt, hier kein großes Ding. Also es ist wirklich eher am Abend 90% der Sachen ist beschwichtigen, sagen, hey, fahr einen Gang runter. es ist alles cool, wir wollen alle Spaß haben, du gehst in die Ecke oder du gehst die in die Ecke.
Ja, aber hat's mal so richtig...
Macht ihr das dann persönlich oder kommt da einer, der groß, breit, schwer ist?
Kommt drauf an.
Okay.
Ich glaube aber auch,
dass es kein...
Special Cast, wenn du jetzt kommen würdest.
Also, falls ich reinkomme.
Mikrofon.
Also wenn zum Beispiel, wenn ich ein anderes Hemd anhätte, genau, hätte ich eine Chance.
Also wenn deine Frau dich einkleidet und du ins Tiffany kommen würdest...
Ja.
Und du würdest jetzt mit einem anderen Stammkunden Stress haben, dann würde ich wahrscheinlich eher mal ich runterkommen, weil ich sage so, ey Jungs, ihr kennt einen Carsten nicht, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weißt du, ist bald ein Unicorn, da können wir ein bisschen aufpassen.
Der ist doch jetzt schon fast ein Unicorn alleine, ohne mich.
Wegen seiner Nase oder wegen dem Geld?
Max hat mich in der Sauna gesehen.
Oh.
Ja, wir werden nie Unicorn.
Nein, das ist ein Redwood.
Nein, aber das wäre dann so ein klassischer Fall, wo ich sage, so, komm, lass mich das lieber klären, weil es einfach entspannter ist. Wenn es No-Names sind, dann schicke ich einen Türsteher runter. Aber die Türsteher sind auch so sensibilisiert, dass wir sagen, wir wollen es mit Worten klären und unsere Türsteher sind jetzt auch nicht so, die direkt am Kragen dann schnappen und dann irgendwie eine draufhauen. So sind die.
Aber gab es mal so eine richtig brutalste Schlägerei? Man muss vielleicht auch nochmal einen Kontext dazu erzählen, weiß ja auch keiner. Milian ist Kampfsportler. Hat dir das in deiner Karriere geholfen, diesen Sport auszuüben und machst du das gut?
Also jede Verletzung, die ich im Training jemals erhalten habe, habe ich 10-fach im echten Leben quasi gespart. Also ja, ganz klar. Das ist gerade durchs Nachtleben und man kann es nicht schönreden. Aber
kannst du das gut oder machst du so ein bisschen Kickboxen, so ein bisschen Training, abnehmen oder machst du es gut? Machst du auch Kämpfe?
Im semi-professionellen Bereich ist das. Also ja, ich mache Kämpfe. Ich habe in meinem Leben im Ring 19 oder 20 Profikämpfe gehabt und habe, 60, 80, 100 Amateurkämpfe gehabt. Also ja, ich weiß, wie man
sich... Welchen Sport machst du?
K1, also Thai-Boxen.
K1-Regeln.
Nur im Stehen, ohne Boden. Thai-Boxen.
K2 wolltest du oder
K1?
K1-Regeln,
das ist Regelwerk.
K1-Regelwerk.
Ohne Bodenkampf, das heißt, wenn jemand am Boden ist, dann wird halt angezählt und wenn nicht mehr aufsteht, dann hast du halt gewonnen. Also Boxen... Quasi wie Klitschko, aber mit Knien, Füßen und manchmal auch Ellbogen.
Es gibt auch so einen
Clip wie früher die Mädchen gekämpft haben mit Beinen und Armen.
Nein? Nee, weiß ich nicht, ob man das... ich distanziere schwierig. Mich von dieser Aussage, dass nur so Mädchen kämpfen können. Mädchen können genauso kämpfen wie Männer.
Schwierig.
Schwierig. Lasst mich in Ruhe.
Schlechte Erfahrung gemacht in der Vergangenheit?
Ich wurde verprügelt.
Aber nur eine Frage, gibt es da auch sowas wie schwarzer Gürtel und so?
Nee.
Gibt's nicht.
Manche faken das, aber das gibt's nicht. Das ist der Unterschied zwischen einer Kampfkunst, klassisch Karate, Budo-Kampfsportarten, Judo, Taekwondo, mit dem ich früher auch angefangen habe.
Ja.
Da ist es, der Fokus ist ein anderer. Ja, man lernt da auch irgendeiner Form kämpfen.
Ja.
Aber im Kick, Thai-Boxen, Muay Thai ist es ganz klar der Fokus auf den realistischen Kampf gesetzt.
Okay.
Da ist weniger, die Tradition gibt es auch, aber es gibt keine Formen, die man läuft. Am Ende, so dumm es ist, du lernst, wie du am effektivsten jemand anderem wehtust und wie du nicht verletzt wirst.
Und die Kicks kommen dann aus der Karate-Seite, Kung-Fu-Seite, aus alles.
Muay Thai,
siehst du? Okay.
Deswegen auch so viel Knie und Ellenbogen.
Genau.
Das tut auch richtig weh, ne?
Ja.
So ein Es gibt einen Clip von Milian, wie der Milian einen Kampf einsteigt, ne? Man geht zurück, man begrüßt sich mit irgendwie so einem Chap oder wie man das auch immer nennt, dann geht er zurück. Springt so halb zurück, macht eine 360-Grad-Drehung und in der 360-Grad-Drehung knockt er den Typen mit der Hacke an die Schläfe aus, aber mit hinten raus. Ne? Ja. Also der dreht sich so und geht mit dem Bein nach hinten drauf. Also der Clip ist krass. Also die Kampfsportart hat dir auf jeden Fall was geholfen und wahrscheinlich auch Selbstbewusstsein verpasst. Aber jetzt erzähl doch mal, das interessiert doch die Leute da draußen. Gab es da mal so eine richtig kranke Schlägerei, wo man heute noch drüber erzählt? Wurdest du mal angestochen?
Das ist spannend.
Hast du irgendwie mal mit Messern zu tun gehabt?
Gibt zwei, die man erzählen kann. Genau. 2017.
Aber dann teilt euch das Mikrofon bitte und sprecht zusammen rein. Also
2017 machst du.
Ja, also 2017 mach ich, weil es war natürlich ich derjenige, der nur als Gast im Club war und dann ins Nachtleben einsteigt, ist natürlich eine ganz andere Welt. Das sind mal ein paar böse Jungs, etc. Wer weiß, mit wem du so umgehst. Und mir wurde vorab, also ich habe Ende November einen Probetag als Barkeeper gehabt, war dann ab 1.12. dann Betriebsleiter. Und dann wurde mir schon gesagt, oh, dieser eine Tag im Dezember, da musst du aufpassen, da sind auch 3 Türsteher. Yo. Natürlich...
Das war eine Frage, warum dieser eine ist ein spezieller Tag? Ist
das einmal da danach
drüber. Okay. Ja. Hat die Spaghetti-Oper zu oder irgendwas? So? Ja, nee,
die Frage ist, woher kennst du die Spaghetti-Oper?
Ich habe in Mannheim studiert.
Ah.
Ich habe ja früher mal Partys veranstaltet.
Ach so. Genau, auf jeden Fall hieß es vorher schon so, Max, da musst du ein bisschen aufpassen. Übrigens, diese Schlägerei war für mich bisher so die schlimmste eigentlich gewesen. Und seitdem ist wieder ruhig gewesen. Aber natürlich muss natürlich direkt zu meinem Berufseinstieg
sowas passieren. Also seit 8 Jahren ist da ruhig.
Ja, also ja.
Einmal, das musst du
ja,
gleich
ja, erzählen. Ja, das kommt
nochmal zu Ende.
Aber das war in diesem Ausmaß. Also es war dann so, dass es hieß ja, okay, 3 Türsteher, bla bla bla. Dann dachte ich mir so, yo, der Abend war easy. Es war 16:30. Sache ist gegessen. Ich weiß gar nicht, was bei den Jungs das Problem ist. Boah, und dann ging's los. Dann hieß es, alle an die kleine Bar. Und da haben die Barhocker, ich weiß nicht, ob ihr die kennt von uns, die sind ja sackeschwer, wurden Barhocker geschmissen. Da haben dann, also ein Getümmel war da haben sich alle geschlagen, etc. pp. Das
weiß
man
warum?
Ja, das ist der klassische Fall bei Stammkunden. Es ging natürlich wieder um eine Frau, weil die Frau den Partner gewechselt hatte, in dem Falle. Ja. Und die beiden sich dann natürlich dann nicht mochten und dann ging das Ego wieder los. Natürlich um
Mikrofon.
Natürlich morgens um 16:30, wenn da ein bisschen, wenn es geschneit hat und ein bisschen was getrunken worden ist, sind die Egos größer und dann ging es da halt ab. Und dann kam natürlich die Polizei mit 20, 30 Mann in den Laden gestürmt.
So schlimm.
Das war wirklich crazy. Also
wie viele Leute waren da dran beteiligt?
Ach, 10.
8 bis 10.
Und die haben sich alle, also 5 gegen 5, voll auf die Schnauze.
Ja, es gab jeder gegen jeden Ehe.
Es waren 2 Gruppen. Es waren ganz klar 2 Gruppen. Das eine ist Stammgäste gewesen, das andere waren wirklich eigentlich nur ganz selten da. Da ging es um diese Frau und angefangen hat es mit 2 Männern und einer Frau und die 2 Männer haben sich gegenseitig eine Ohrfeige verpasst und dann ging es los.
Kenne ich die Frau, kenne ich die Männer?
Theoretisch. Theoretisch.
Krass.
Theoretisch schon. Möglich.
Ich lasse mir Bilder geben.
Der Punkt ist der, die haben es angefangen.
Wir blenden sie ein.
Blenden wir eines gut. Der Mann ist Podcast-affin.
Und hinten dran waren halt, jeder hatte 3, 4 Freunde dabei. Und natürlich, wenn sich 2 deiner Freunde kloppen, hilft der Rest mit. Aber da das beides Personen waren, die eher weniger Scham, Reue und auch irgendwelche generell Vorsichtsgefühle hatten und wahrscheinlich in ihrem Leben auch schon öfters Gewaltaktionen hatten. Also, es waren halt diese 2 Männer, die sich wegen der Frau angefangen zu streiten, einen dem anderen eine Ohrfeige gegeben und dann ging es halt los. Man hilft seinen Freunden und da jeder hatte so 3, 4 Leute dabei.
Und die Jungs hatten, denen und war alles scheißegal.
Das war Jungs, die haben in ihrem Leben, genau, das waren Jungs, die haben im Leben, das sind Straßenjungs gewesen von der Idee her, ne? Die sind es gewohnt, Gewalt auszuüben in jeglicher Form. Da sind Aschenbecher, Gläser geflogen, da wurde einem Stuhl über den Kopf gezogen. Und wir waren halt mittendrin. Ich habe keine Ahnung, wie ich nichts abbekommen habe an dem Tag. Ich bin wirklich gesund raus. Ich habe nur die wirklich Gläser an mir vorbeifliegen sehen. Ich so, wow, das war knapp. Es wurde dann ruhiger, weil wir einen 160, 170 Kilo Türsteher an der Tür hatten. Der hat sich einfach in den Weg gestellt und es kam keiner dran vorbei. Das ist richtig lustig. Die Leute haben versucht, über ihn drüber zu klettern. Also stellt euch 2 Meter groß, 2 Meter breit, fett, aber egal. Der stand einfach wie eine Mauer und hat einfach nur so gemacht. Und es kam keiner
durch. Aber die Schlägerei hat nicht aufgehört, bis die Polizei kam.
Naja, doch, es hat vorher doch, da ging es schon ein bisschen auseinander. Aber jo, die waren drauf. Dann ist der eine, hat den Stuhl im Kopf gezogen, war bewusstlos, ist wieder aufgestanden, wusste nicht, was ist und hat wieder weitergemacht. Also, das ist dann schon Chaos. Mit Alkohol und wahrscheinlich auch Drogen im Spiel. Ja, war unangenehm. Sag mal so, das war spannend.
Also
und
so harte Straßenjungs, sagst du?
Das war mal so, ja.
Aber muss natürlich.
Aber warum kommen harte Straßenjungs in den Luxusclub?
Das sind, also es kommt immer drauf an. Also wie gesagt,
bessere Hemden als ich angehabt.
Ja, wahrscheinlich aber auch.
Na, wahrscheinlich nicht mal. Also das Ding ist.
Die wollten dicke Flaschen.
Das auch nicht mal, schön wär's. Okay. Nein. Also das ist auch generell, das ist immer so ein Phänomen, die harten Jungs, die trinken immer Jackie-Cola. Du siehst immer am Jackie-Absatz, wenn wir jetzt mal ein bisschen mal wirtschaftlich jetzt mal hier werden in dem Podcast, am Jackie-Absatz siehst du, wie assi der Abend war. Muss ich irgendwann sagen.
Also, nein.
Muss ich sagen, wirklich? Umso weniger Jackie-Cola ich verkaufe, desto...
Die Jackie-Liste.
Ja, deswegen, ich weiß nicht, warum.
Also es ist der Jackie-Index.
Ja, der Jackie, genau.
So heißt die Folge, der Jackie-Index.
So heißt die Folge,
genau.
Der Jackie-Index. Bennett ist gar nicht mit dabei, der ist nur am Handy, der hört gar nicht zu.
Er schreit seinem Girl.
Ja.
Der hat gerade Jackie bestellt.
Der hat Jackie live bestellt. Ja. Stark.
Finde ich gut.
Nein, ich muss sagen, es gibt, wir kennen unsere Gäste und wir kannten auch jeden einzelnen von denen. Im Prinzip ist es gerade, ihr kennt es selbst im privaten Bereich, vor Weihnachten immer eine stressige Zeit. Jeder ist angespannt, der Club war voll. Klar, und dann kommt noch so eine Kleinigkeit noch dazu, dass die Ex-Freundin da ist. Es kann immer mal passieren. Bei den Jungs ist es natürlich ein Ticken extremer, bei den anderen ist es ein bisschen weniger.
Aber was ist das denn für eine Mentalität, dass du dich mit jemand anderem klopfst? Also da ist es ja eher, das Schlimme an der Geschichte ist doch gar nicht der Typ, sondern das ist doch eher dieses Unschöne, dass dann intern in so einem Club dann der Kumpel und der Bekannte als neuer Partner und so.
Aber ist doch vollkommen normal.
Ist auch normal, aber ich meine, aber wo ist das Problem? Also der Typ kann doch gar nichts dafür. Ist doch schön, dass er eine neue Beziehung hat und der andere denkt sich dann, Jetzt sollte doch dann eher sauer sein, oh, meine Frau hat mich für jemanden Neuen verlassen. Das ist
ja, du so, weißt doch nie, wie die Geschichte hinten dran war, ob es vielleicht doch eine Affäre war.
Ah, ja, das, ja, war,
das soll man vielleicht alles nicht posten. Ja.
Nein, keiner weiß, was es geht.
Nein, wir kennen das alles nein. auf.
Aber,
in der nächsten Folge erzählen wir die ganze Geschichte aus der Perspektive
Folge
der
zwei.
Frau.
Genau.
Wir vermarkten das so, dass wir sagen, und jetzt behind the scenes.
Ja. Jawohl. Nein, aber wie gesagt, also du steckst nie hinten dran, aber das, was Samir auch vorhin gesagt hat, in der Nacht ist es einfach extremer. Also es geht einfach, jede Emotion ist, umso später die Nacht wird, desto mehr Alkohol fließt, das ist man einfach emotionaler. Ist auch so. Und das ist dann, man hat sich einfach hochgeschaukelt. Muss aber wirklich auch jetzt nochmal hier auch mal kurz relativieren. Also, wenn mal sowas passiert, bleibt das aber auch in deren Kosmos. Also da werden keine anderen externen Gäste mit eingeschlossen. Da sind die Mann genug oder und auch respektvoll genug, wenn der Milian jetzt da reingeht, geht der da rein und die Leute haben nicht die Absicht, den Milian zu schlagen. Also wir haben Respekt vor uns, sie sehen uns. Und deswegen machen wir es meistens auch immer ganz gern, wenn auch die bösen Jungs sind oder normale Jungs, die uns kennen, wo wir sagen so, hey, guck mir in die Augen, beruhig dich doch mal kurz, es ist alles entspannt. Aber da ist es so hitzig gewesen und das war das Einzige, was man vielleicht hätte auch...
Was haben die beruflich gemacht?
Keine Ahnung.
Der eine war auch Gastronom, das weiß ich, Clubbesitzer auch, witzigerweise.
Also einer war Gastronom, Clubbesitzer, nicht weit von hier entfernt. Und oh, der andere
Automatenaufsteller, Import, jo. Export, man kennt
das Übliche, ja. Handyverkäufer.
Ja, genau.
Einfach mehr gewaltbereit.
Ja, aber ihr habt gemeint, also unten selten, aber oben mehr, muss man dazu sagen. Bei euch geht es in den Keller. Zu meiner Zeit, als ich noch ins Tiffany reingekommen bin, hieß es ja auch Glitzerkeller.
Ja.
Ja, also das war noch zu meiner
Zeit. Wird immer noch gesagt.
Wird immer noch
gesagt. Ja, ja, schon ein
Ding.
Ach
Gott, guck mal hier. Ich dachte, ich traue mich das gar nicht mehr zu sagen, weil ich dann uncool bin, wenn es ein alter Spruch ist. Ja. Aber ihr habt ja oben mittlerweile eine richtig schöne Bar. Die war ja früher kleiner. Also früher heißt vor über 30 Jahren. Ne? Und das heißt, oben ist es gefährlicher?
Was heißt gefährlicher? Ah, ganz simpel. Oben läuft, kann theoretisch ja jeder vorbeilaufen. Ja. Ne? Es ist ja erstmal eine öffentliche Straße oder eine Passage.
Genau. Ja.
Wir halten den Stress vor der Tür. Wenn jemand, den wir nicht reinlassen wollen, wahrscheinlich, weil er unten Stress machen würde, nicht gescheit gekleidet ist, schon zu betrunken ist oder uns aus irgendeinem anderen Bauchgefühl heraus nicht in dieses Ambiente unten passt, dann wird oben Nein gesagt.
Okay.
Dadurch, dass wir natürlich vorsortieren und 99% der Leute da unten wirklich positiv aussortiert wurden, ist der Stress deswegen nicht unten, sondern oben.
Also ist
die Leute, die dumm werden, bleiben oben.
Also oben ist extrem wichtig. Das ist wie bei der Weinlese, schlechte Traubenreihen, Weinscheiße.
Natürlich. Überleg mal, 8 Jahre Geschäft und 2 größere Schlägereien.
Richtig.
8 Jahre.
Wobei, eine, stopp, davon war eine oben und eine unten.
Und was war das oben?
Das war genau der Punkt.
Es war genau der Punkt, es ging um Ego, weil sie nicht reingekommen sind. Das ist dieser, der Klassiker.
Das stelle ich mir auch gefährlich vor.
Ja, es war auch gefährlich, aber im Endeffekt, es ist so, deswegen haben wir auch nur 2 Türsteher, weil wir so krass selektieren oben an der Tür, dass wir den Ärger einfach nicht haben. Und natürlich, wenn da halt größere Gruppen kommen, hast du halt das Problem halt, wenn dann halt 8 bis 10 Gruppen da sind, ist halt immer das Problem. Aber per se auch das oben an der Tür, das ist mittlerweile sehr, sehr wenig geworden. Also, weil es spricht sich natürlich auch in der Stadt rum, dass die Leute bei uns nicht reinkommen. Es kommen mittlerweile so ein paar Leute, die Assis sind oder die einfach nicht zu uns passen, schon an der Tür vorbei. Haha, wir kommen eh nicht rein, ne? Und laufen einfach weiter. Hast du tatsächlich.
Aber ihr habt schon eine schwere Tür, ne?
Also wir haben eine extrem schwere,
eine sehr schwere Tür.
Also wir haben also auch ein Glasner kommt im Kapuzenpulli samstags dann rein oder ein Carsten.
Das weiß ich nicht.
Nein.
Das weiß ich nicht. No.
Ich renne da aber auch beruflich ins Geschäft. Ich habe selbst meinen Bruder auch schon nicht reingelassen. Grüße da, gehen raus.
Nicht.
Nee, man muss das
aber trennen. Wenn da jetzt sag mal, eine Gruppe kommt von 10 Leuten, ja, und die du merkst schon, die sind vielleicht ein bisschen stressig drauf und sagen, heute gehen wir mal ins TÜV.
Ja.
So, und da habt ihr nur 2 Türsteher, die sind zu 8. Das ist schon mal, dass die dann denken, oh, die 2, die machen wir locker weg.
Ja.
Da passiert echt wenig. Ne? Also ich krieg zumindest nicht mit, dass da viel passiert. Ich stelle mir das total in der heutigen Zeit viel gefährlicher vor als wie vor 20, 30 Jahren. Da hattet ihr einen Türsteher, das weiß ich noch. Oft war auch eine Dame vorne dran schon. Die war zwar sehr groß, aber und auch sehr selbstbewusst. Ach, die
kennst du noch?
Ja, die kenne ich Iris. Noch. So alt bin ich schon.
Iris.
Ne? Die Iris, genau. Und aber und das war cool. Du hast ein Nein gekriegt, bist gegangen und es war halt so. Und dann hast du gesagt, nächstes Mal ziehe ich mich anders an und vielleicht klappt es irgendwann mal.
Es kann man in beide Richtungen sagen. Ob es wirklich gefährlicher ist, kann ich jetzt anhand unserer Stichprobe Tiffany nicht beurteilen. Mhm. Für mich nicht. Früher gab es keine Handys, die jeder dabei hatte. Das ist der riesige Unterschied. Heutzutage weißt du, wenn du Stress machst, wird es gefilmt.
Ja, das stimmt.
Unabhängig davon, dass wir natürlich auch Kameras in und vorm Club haben, aber
Jo, in 10 Sekunden ist es im Internet. Ja. So. Mhm. Riesiges Thema, weswegen sehr viele Leute sehr viel distanzierter sind.
Also gut für euch eigentlich.
Positiv, ja, das ist der positive Effekt, der hauptpositive Effekt. Der negative ist aber, die Gewaltbereitschaft und die Waffengewaltbereitschaft ist definitiv gestiegen.
Das habe ich auch schon
gesehen. Sieht man auch in Zahlen generell.
Was Messer angeht und so, ne?
Zum Beispiel, ne? Es gibt nicht umsonst eine Waffenverbotszone bei uns in der Innenstadt, was auch immer das bedeutet oder bringen soll. Aber
ich meine, das bringt Kontrollmöglichkeiten.
Das ja.
Naja, der Witz ist ja, dass ich ein Messer da tragen darf und da nicht. Das finde ich, ich könnte generell
andersrum, nein. Du darfst ein Messer generell ab einer gewissen Größe nicht tragen. Ja. Aber der Unterschied ist, glaube ich, in der Waffenverbotszone darfst du die Leute aufgrund von geringeren Verdachtsfällen einfacher kontrollieren und die Waffen einfacher konfiszieren.
Theoretisch, ja.
Ne? Du darfst sie einfach wegnehmen. Okay. Das ist der Unterschied. Das heißt, in der Waffenverbotszone hat die Polizei eine größere Machtbereitschaft.
Das war die offizielle Begründung und das ist theoretisch auch so, wie es in der Praxis umgesetzt wird, ist mal eine zweite Frage.
Aber hattet ihr mal du hast gesagt, die zweite Schlägerei, gab es da Waffen, was ist da passiert? Kannst du es mal kurz
skizzieren? Zweite Schlägerei, kurz skizziert, also es war eine Gruppe von 10 bis 12 Leuten, die kannten einen regelmäßigen Stammgast von uns, der halt da ist und den wir auch kennen und generell mögen und dem wir auch vertrauen. Und der hat vorher angerufen, so, hey, ich bin hier mit einer Gruppe von Jungs. Ey, das sind aber gute Jungs. Ihr kennt ihn nicht, aber das sind gute Jungs. Ja, komm mal vorbei und wir gucken, was passiert. Er ist vorbeigekommen und keiner von den Jungs war aus unserer Sicht gut und haben in diesen Laden gepasst. Da waren die teilweise in Jogginghosen dabei, die anderen hatten Cappies auf, die dritte
Woran waren, machst du das fest, ob jemand nicht reinpasst? Am Outfit und am Auftreten, ob die...
Körpersprache,
Bauchgefühl.
Charakter, Bauchgefühl, aber begründetes Bauchgefühl. Das ist jetzt kein Rätselraten.
Und das ist jetzt mal eine wichtige Frage. Wie sicherst du selbst, dass du keinerlei rassistische, sexistische Einschätzung dieser Situation gegenüber hast? Weil, okay, du hast gerade gesagt, Jogginghose, auftreten, ne? Man merkt ja auch eine Aura, wenn ein Mensch da ist, ob jemand so an die Tür geht oder
so an die Tür geht.
Vollkommen richtig. Das ist ja alles unterschiedlich. Also, aber du bist auch, also so schätze ich dich an, deswegen jetzt auch eine kritische Frage. Du bist dir sicher auch, dass du keinerlei rassistischen und sexistischen Input dieser Einschätzung gegenüber machst?
Jeder Mensch ist fehlbar.
Genau,
100%ig habe ich auch schon Fehler in die Richtung gemacht in meinem Leben. Mhm. In Summe gibt mir der Erfolg recht und die Tatsache, dass unten nichts passiert, ja. Und im Worst Case habe ich lieber jemanden zu viel draußen als einen zu viel drin, weil das kann immer unangenehm werden.
Aber Hautfarbe und so ist kein Thema. War noch nie ein Thema.
Was für ein Ding?
Hautfarbe, Herkunft, noch nie ein Thema gewesen.
Guck mal, uns ist egal, wo du bist, was du machst und wo du herkommst. Solange du dich unseren Regeln entsprechend verhältst. Mhm. Das heißt zum Beispiel Dresscode, der relativ fix ist, ohne genau, da gibt es immer noch Flexibilitäten, weißt du selbst. Und den Respekt, den Laden, unserem Personal und den Menschen dort drin gegenüber hast. Wenn du dich respektvoll verhältst, kannst du in deinem Privatleben machen, was du willst. Es ist mir relativ egal.
Aber es ist auch wichtig, dass jeder willkommen ist, weil das wollte ich so ein bisschen raushören.
Definitiv.
Das ist wichtig, dass jeder Mensch da auch willkommen ist, aber das ist gut, dass du es sagst, weil Auftreten und Jogginghose verstehe ich. Und diese und die Jungs haben dann, die kamen nicht rein?
Die kamen nicht rein. Nein, einen davon kannten wir, weil der vor vier Monate vorher schon mal dem Laden verwiesen wurde, weil er unten ein bisschen aufmüpfig wurde. Ich weiß nicht mehr genau, was unten war.
Ah, die eine Person war schon
eine
da und er hatte schon mal ein Problem mit ihr sogar.
Ich weiß aber gar nicht genau, weil ich nur oben war, als er rausgebracht wurde. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Auf jeden Fall hat er mich damals schon aufs Übelste beleidigt, mir 5 Minuten gedroht, bis er irgendwann gegangen ist, wo ich gesagt habe, komm.
Aber warum?
Ego. Das männliche Ego.
Wir können die Folge auch Ego nennen.
Das männliche Ego, Max.
Was ich nicht ganz verstehe.
Lass doch mal zu Ende erzählen. Dann kamen die 10 Jungs, Jogginghosen und so weiter. Genau. Und du hast gesagt, passt
dann
nicht wirklich mehr.
Genau, da habe ich gesagt, dann hat unsere Türsteher schon, weil es war offensichtlich für jeden, dass diese nicht zu uns reinpassen. Punkt. Da gab es überhaupt gar keine Diskussion. Für jeden Menschen ist es offensichtlich. Die haben schon Nein gesagt. Und dann kam er halt, gesagt, hier, hi, wir kennen uns doch, bla. Und ich gesagt, komm, der Türsteher zu ihm, hey, red mit dem Chef. Dann ist er zu mir rübergegangen, stand gegenüber von der Tür, hab mich gerade mit meinem anderen Türsteher unterhalten, war was völlig ein anderes Thema. Und dann kam er zu mir, hey, Bruder, bla, bla, bla. Ich so, hey, du, alles gut, du kommst noch nicht rein. Das Gespräch ging ein paar Minuten, 2-3 Minuten, wo er gebeten hat, ey, mach doch, wir machen keinen Stress, vertrau uns, alles gut, es tut mir leid wegen damals und bla bla bla. Ich so, Digga, tut mir leid, aber geht nicht. Also, ich brauche mal nicht, hier ist die Grenze. Und nach dem Gespräch, die kamen immer näher und wir standen in der Ecke. Und es waren wirklich so 10 bis 12 Leute, die haben uns quasi eingekreist.
Was?
Also wirklich rein.
Während dem so eine Rudelbildung.
Eine Rudelbildung.
Aber dann machen die das ja professionell mit so.
Die sind es gewohnt. Das ist
ja, das meine ich so aufgewachsen. Aber dann ist es ja, dann ist es ja in der DNA, wenn du anfängst, wenn einer diskutiert schon um den Kreis. Ja. Also wenn ich einen Carsten diskutieren sehen würde, würde ich einen Schritt zurückgehen, dass ich den die Privatsphäre lasse.
Wir machen
jetzt generell hier im Büro.
Ja, da kommt schon, wenn wir diskutieren, stellen sich auch die Mitarbeiter dann um den Max rum, drängen sich an die Wand. Ja, das ist schon so.
Das ist schon so. Also, das kommt mir ja vor wie bei. Also,
ja, aber du hast recht, weil Fakt ist, im Nachhinein, long story short, am Ende war es, wir waren vor Gericht und der eine war so oft vorbestraft, dass er jetzt dann auch ohne Bewährung in den Knast gekommen ist. So. Also, der hat das schon x-mal durchgemacht. Einer von denen, der jetzt auch wirklich verknackt wurde. So, und die haben es halt diese Rudel gebildet. Und irgendwann packt mich dieser Redensführer von denen, das war den, ne, der hat mit mir geredet, packt mich so in den Nacken. Das ist so ein klassisches, ich hasse das. Klassisches Ego-Ding. Ja,
aber warum fasst man denn jemanden an, wenn man spricht?
Hier, pack, komm mal her. Und in dem Moment packe ich halt seine Hand, drück die Hand weg und sag Finger weg. Und in dem Moment fängt einer von den Jungs, von denen an, meinem einen Tisch, der hat nur Feuer gegeben. Einfach aus dem Nichts, ohne Vorwarnung. So, und dann waren das so 10 bis 12 gegen 2 bis 3 von uns. Massenschlägerei, let's go. Da war Polen offen, vor der Tür.
Krass.
So.
Gut, aber schlussendlich, wir haben es geklärt.
Ja. Aber ist dir was passiert?
In der Schlägerei nicht wirklich, da hat mir wirklich mein Kampfsport geholfen. Ich habe einen Ohrfeige kassiert und mein Ohr war ein bisschen blau, so im Kindergarten. Ja. Also keine ernsthafte Verletzung in dem Sinn. Dann kam die Polizei eine Minute später oder so, sind die weggerannt und beim Wegrennen kam einer von hinten noch angerannt, den ich nicht hab kommen sehen, und hat mir im Vorbeilaufen mit so einem Kibutan, nennt sich das, so ein Metallstift, der für die Selbstverteidigung aber gemacht ist, 3-4 Mal in den Rücken gestochen. So.
Nein. So richtig?
Ja, so richtig, genau. Ja. Einfach aus dem Nichts. Also,
Krankenhaus?
Das war reine zufällige Gewalt. Es musste nicht genäht werden, das waren vier.
Beim Wegrennen von der Polizei nochmal nachgestochen.
Genau. Das war einfach nur so, weil. Mhm. So. Passiert. Keine Ahnung.
Gänsehaut.
Aber hast du auch keine Angst, oder ihr beide, wenn jetzt mal, ihr weist ja da die Jungs ab, jetzt seid ihr irgendwie abends mal unterwegs irgendwo, also privat, und dann laufen die euch in der Straße gegenüber und sagen, ey, den kenne ich, der hat mich nicht reingelassen. Mhm. Ist das ein Thema?
Früher mehr als heute.
Boah. Okay.
Aber mal ein anderes als ich noch Thema. Jünger war und als ich noch nicht so selbstsicher war, dadurch auch durch die Erfahrungen und alles und auch noch nicht so gut kämpfen konnte, wie ich es heute kannte, hatte ich auch mehr Stress außerhalb. Also wenn ich in Mannheim früher woanders feiern war, als ich noch wirklich aktiv unterwegs war, gab es die Situation, dass mich Leute aufgrund, hey, du hast keinen Türsteher mehr hinter dir.
Ja, genau, das meine ich. Ist öfters passiert. Jetzt habe ich dich mal hier alleine.
Heutzutage. Man hat Respekt,
aber da musst
man
du doch so
dumm.
Viel Gewaltbereitschaft in dir tragen. Überleg mal, Achtung, sich zu hauen, ein Thema. Aber du hast ja so viel Scham und so viel auch Achtung vom Leben und vor anderen Menschen verloren, wenn du jemanden in den Rücken stichst beim Weglaufen.
Ja, aber das ist ja ein Thema generell im Moment, dass diese Messerangriffe immer mehr zunehmen.
Das war kein Messer, wie gesagt.
Nee, aber so generell, also in meiner Jugend gab es das gar nicht. Ja. Wenn jetzt mein Sohn weggeht, wir machen alle Krav Maga, da haben wir uns schon drüber unterhalten, dass das halt speziell auf Messerabwehr trainiert wird, auch für Frauen und so weiter, weil das immer mehr kommt. Ja, dass immer mehr Leute ein Messer dabei haben und Messer ist eine unfassbar gefährliche Waffe. Also auch der dümmste Idiot kann mit Messer einen unfassbar hohen Schaden anrichten. Ja. Das wird total unterschätzt. Ja. Fakt. Weil einfach, wenn der nur wild auf dich lossticht, da kannst du noch so gut kämpfen.
Wie schrecklich.
Man geht immer davon aus, dass du immer mindestens einen Stich abkriegst. Ja.
Also aber zusammenfassend finde ich es echt crazy, dass in 8-9 Jahren nur 2 Events stattgefunden haben, über die man sprechen kann.
Herrlicher Wahn.
Also nein, deswegen kann man, wenn man in Ruhe feiern will, ins Tiffany gehen. Statistisch gesehen gibt es wahrscheinlich bei jedem anderen Laden um die Ecke mehr Stress wie da.
100%.
Safe Place.
Vor allen Dingen, du siehst ja immer hier Schlägerei, da Schlägerei. 2 Schlägereien in 8-9 Jahren. Also ich fand es natürlich jetzt pressegeil und toll, darüber jetzt zu sprechen, auch jetzt mal zu hören. Aber overall seid ihr dann wahrscheinlich auch der statistisch gesehen einer der gewaltfreisten Clubs in Deutschland?
Laut Polizei, ja.
Ja. Also du kriegst ja auch, einmal im Jahr oder wird ja auch immer von der Polizei ausgewertet, wie viele Notrufe ankommen und wie viele Einsätze zu den Clubs fahren oder zu irgendwelchen Locations. Mhm. Weil das ist natürlich auch ein Konzessionsthema. Also wenn du einen Laden hast, eine Bar oder irgendwas und erst jede Woche zweimal einen Einsatz, hat da irgendwann die Stadt oder die Polizei auch da keinen Bock mehr drauf. Also das geht dann auch, wenn sich das häufen sollte, geht das auch mal schnell an die Konzession, dass sie sagen, ey, der Laden ist einfach nicht tragbar. Und das wissen wir bei uns auf jeden Fall, dass bei uns kann man auch sagen, bei uns sind ganz viele Polizisten auch Stammkunden, wissen wir, deswegen kommen die auch sonst, weil es nicht Stress ist, ist das Feedback immer einheitlich positiv.
Das heißt, wenn ich schön feiern will, kann ich zu euch kommen.
Jo. Ihr habt ja auch tierisch im WIT-Bereich aufgerüstet, habe ich gehört. Ich war noch nicht da, aber...
Welchen WIT-Bereich?
Früher gab es das nicht so mit Kottel und Tisch und große Flasche und so. Früher hat man so ein Gin Tonic in der Ecke gestanden. Ja, das hat sich ein bisschen verändert.
Machen die Tische mehr Umsatz oder die Leute, die so quasi reingehen?
Es kommt drauf an.
Wie viel prozentual machen Tische aus und wie viel macht Laufkundschaft aus?
Ich würde sagen, Tische. Nee, das kannst du nicht sagen.
An einem geilen Abend, Samstagabend.
An einem Standard Samstagabend würde ich sagen, Tisch 40%.
Umsatz?
Ja.
Und wie viele Personen sind das?
Achso, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
So viel?
10 Tische. 10 Tische. Und wie viele Personen, also insgesamt, wie viel Personen stellen diese Tischpersonen da?
Mal 6.
Und wie viel? 60.
Ja.
60 und wie viel passen rein insgesamt? 350 bis 400. Ach, 60 Leute machen 40-50% okay. vom Umsatz.
Gibt es Mindestumsatz, wenn ich einen Tisch haben will?
Ja, 250 Euro. Was aber viel interessanter ist, dass zum Beispiel...
Das ist eine halbe Flasche Shampoos.
Ach so.
Also am Donnerstag hast du ja mal schön, das muss man mal hier mal sagen, finde ich auch mal schön, dass Rise IQ auch für seine Mitarbeiter da ist und auch einfach einer der teuersten Champagner geholt hat, weil du einfach wertschätzend bist, Max. Du bist einfach wertschätzend. Das finde ich einfach schön. Das hat er mir
anders erzählt, weil ich war ja schon in meinem Bett, in meinem Alter muss man ein bisschen früher schlafen gehen.
Aber stell's danach bitte richtig.
Ja. Und dann hat er gesagt, hier Carsten, übrigens, ich wollte sagen, wir waren ja noch im Tief und da haben wir eine Flasche Champagner getrunken. Und da hat er mir erzählt, was die gekostet hat. Da habe ich überlegt, boah, haben die Preise da unten.
Die leuchtet grün. Ja, schön.
Das war dann die Domperior Sonderedition aus 2016.
So habe ich es aber auch nicht dir erzählt. Das wäre so, als wenn ich bei den Griechen komme. Ich hab dich angerufen gehabt und gesagt, pass mal auf, wir waren dann mit den Mitarbeitenden nach der Weihnachtsfeier noch im Tiffany. Und der eine, wollen wir mal Champagner trinken, bla bla bla. Und der hat es halt Fuchs gekriegt. Let's go! Schnell!
Richtig, Verkäufer.
Ja, klar. Dieses Ding.
Vertrieben am Abend braucht.
Ja, Bringt die teuerste Flasche Champagner, die noch keiner bestellt hat. Und dann dreht er sich die ganze Zeit mit Feuerwerk.
Und da muss man ein bisschen
wahrscheinlich war es leer.
Mensch, ihr kommt doch auch aus der Finanzdienstbranche, da muss man, weißt du, ja, Wolf of Wall Street schön. Mal ein bisschen so nach vorne gehen.
Ja. Finde ich geil.
Gott sei Dank.
Was, wenn die ganze Zeit auf der Seele brennt, weißt du, wen du unfassbar ähnlich siehst?
Oh ja. Gott, jetzt pass auf, was du sagst.
Nein, wirklich, wie ein Klon, wie ein Zwilling. Max Strohe. Kennst du den? Voll. Wenn du noch so eine Mütze auf dem Kopf hättest.
Der ist Max Stroh.
Würde ich mir den Gericht von dir kochen lassen. Bitte? Nein, der Koch.
Max, du hast ein Mikrofon.
Der Koch aus Berlin, Max Stroh.
Nee, sag mir nichts.
Kitchen Impossible.
Ja, nee.
Vielleicht Max Mutzke.
Vielleicht kann man den mal kurz einblenden dann wieder.
Ja, den blenden wir dann ein. Ich hatte ihn doch gerade.
Na, jetzt wäre auf jeden Fall.
Guck mal hier.
Was würdet ihr...
Oh, voll! Also das bin ich jetzt ein bisschen
musst
negativ.
Mal live sehen, musst mal live sehen.
Also,
ja. Du bist der junge Max Stroh.
Ja, schwierig.
Hat das noch keiner gesagt?
Nee.
Okay. Du bist auch eine andere Generation. Okay. Ich komme nie mehr ins TÜV rein.
Was?
Aber schon mal, was viel interessanter ist, weil wir es gerade von Umsätzen hatten, ist zum Beispiel, was crazy ist als Vergleich, wenn du donnerstags einen Studentenabend hast zum Wochenende.
Nach der Senkenhofparty.
Ja. Die Studenten geben wirklich, also ich wirklich, wir haben den Laden bums voll. Ja. Wirklich komplett voll. Und der Umsatz ist. Ja, also wie gesagt, zwei gute Tische am Wochenende könnten das machen, was die Studenten machen mit einem vollen Laden. Also das
war so. Die hätten jetzt alle so viel Kohle, gerade in Mannheim, nein?
Die lernen leider so viel und die müssen, die gehen weniger weg und ja klar, die kommen schon von guten Familien, aber die scheinbar geizen die leider.
Das heißt, samstags sind dann keine Studenten da, da kommen die alle aus Heidelberg.
Viel weniger, wir brauchen die trotzdem, es klingt immer so böse, wir benutzen.
Zum
wir brauchen die Studenten auch fürs Wochenende, also für uns ist es klassische Schwimmmenge und es ist so, es klingt immer so doof, es ist auch ein Invest für die Zukunft, weil wir ganz viele BWL-Studenten haben, Jura-Studenten, die jetzt in Mannheim studieren, dann sind sie danach weg und dann ist mal wieder ein Vorkongress und dann haben sie Kohle und dann sagen sie, jetzt mach ich mal eine Dompi auf.
In dem Alter kommen die noch rein, was ist...
Ja, nee, langfristig ist es ein Ding. Also studieren von 19 bis 23.
Oder so.
Und bis die mal dann bitte mal bei überall mal sich hochgearbeitet haben, kommen die mit 27, 30 an die Alma Mater.
Das heißt,
die kommen wieder? Und genau, und dann kommen die mal wieder und sagen, krass. Jetzt gebe ich Kohle im TV
aus. Ihr achtet also aktiv auf den Customer Lifetime Value?
Ja, klar.
Wirklich?
Oh. Ja.
Hier, wenn man deiner hat BWL studiert, der andere ist
Wirtschaftsingenieur oder so, ne?
Aber das Ding ist ja, wenn du es jetzt ganz durchspielst, fängst du ja mit an eigentlich, wir machen immer die Abi-Feiern jetzt immer. Das sind die Feiern, die machen wir immer im Juli nach den Abi-Bällen. Und da lassen wir das einzige Mal im Jahr, wo wir eine Woche auch U18 reinlassen, wo die mit Mutti-Zettel reinkommen
dürfen. Ach so, stimmt, weil die ja teilweise 17 und die 8 gemacht hat.
Genau.
Aber es gibt dann nicht mehr.
16er-Partys dann.
Die 8 gibt's nicht mehr. Das sind U18-Partys per se, Privatparty, wo wahrscheinlich dann das Weinheimer Privatgymnasium dann einfach das TIFF mietet für einen Abend. Und da fängt dann praktisch die Journey an, dass man sagt, okay, man schaut an dem Abend, hey, man muss ihnen zeigen, dass das Tiff geil ist, dass wir cool sind, dass die Türsteher da sind, sich mit den Gästen unterhalten oder wir beide da sind. Und die Leute dann greifen und ihren weiterentwickeln, dass sie dann Gäste werden. Und das ist immer ganz, ganz wichtig. Also wir suchen uns auch, wenn die Erstis kommen, das klingt mir jetzt, was heißt das?
Erste Böse.
Wir suchen uns die guten Leute aus, die Big Spender, weil die Studenten, wie gesagt, nicht viel Geld ausgeben und mit denen eine gewisse Connections aufbauen und auch mit denen cool sind oder mit denen auch mal saufen.
Ja, aber das ist ja Hammer, ganz kurz, weil also ihr betreibt es richtig wissenschaftlich. Ich meine, ich als Nicht-Gastronom denke, ihr habt den Laden, der läuft eh.
Ja, genau.
Aber da ist ja richtig Brain hinten dran, wie ihr das Ganze strukturiert und sagt, hey, guck mal, den ziehe ich mir groß und den ziehe ich mir groß und guck mal, der und so.
Der große Unterschied zu den meisten Clubs, die 3 bis 8 Jahre existieren, und einen Club, der halt 56, 57 Jahre
ist. Ist das noch von deinem Vater, vom Tom das Learning, hat der das so ein bisschen
angefangen? Hat er das schon gemacht? Das ist, glaube ich, mehr...
Mehr Max?
Mehr Max.
Okay.
Das hat mit mir nur leicht angefangen im Studium, weil ich halt von Uni Mannheim auch kam und habe damals die Studenten sehr viel aktiver gebunden als früher, weil ich halt direkt Draht so hatte, ne? Und dann hat er es eigentlich übernommen und wirklich professionalisiert.
Also Stammgastgame ist, sagt ihr, ist euer Ertrags...
Auf jeden Fall. Also 70% hätte ich nie getippt. Das heißt, ihr kennt fast jeden, der da unten reinläuft. Richtig.
Aber jetzt mal die andere Frage, weil wir jetzt die ganze Zeit darüber reden.
Übrigens, sein Sohn ist mein nächstes Opfer.
Scheiße.
Sehr gut, Carsten.
Müssen wir überlegen, ob wir das schneiden. Der Fabi weiß ja, dass ihr da seid. Ihr seid ja seine Helden, aber ich darf ja gar nicht sagen,
dass nichts geschnitten, das bleibt jetzt drin.
Geht. Ja, ich muss ihm versprochen, dass ich ihn nicht erwähne.
Ich steh auf seinem
Mutti-Zettel. Fabi geht ins Tiffany. Ja. Aber jetzt mal von dem Ganzen, wir quatschen jetzt darüber, wer kommt, bla bla bla, umsetzt. Kann man davon gut leben? Zu zweit von dem Club?
Ja. Nein, also.
Was heißt gut leben? Was fahrt ihr für eine Karre? Was fahrt ihr für ein Auto?
Opel Corsa.
Was fahrt ihr für ein Auto?
Sorry, wir müssen jetzt hier nicht rumflexen.
Auf jeden Fall, Mann. Das ist ja nichts mit Flexen.
Nur weil du eine G-Klasse fährst.
Ich fahre eine G-Klasse, das ist okay. Was fährst du für ein Auto?
Der Firma gehört ein Bentley.
Ein Bentley fahren die Jungs. Ein Bentley was? Ein Continental GT.
Ja. man muss aber wirklich sagen, also Geld ist immer schön etc. pp. Und der Laden läuft auch per se. Das muss man auch sagen, wir können auch gut davon leben und es macht auch Spaß. Was aber ein ganz großer Faktor ist, erzähle ich auch immer jedem, weil immer jeder sagt, das ist alles so toll und alles so schön. Gastro ist und auch das, was wir machen mit Nachtleben, wir hatten es ja vorhin über Stegereien, so ein sensibles Thema, sollte jetzt morgen bei uns an der Tür eine Schießerei geben oder eine Messerstecherei, die ist von heute auf morgen erstmal ein halbes Jahr kein Umsatz, weil die Leute nicht mehr kommen. Es ist hochsensitiv, auch jetzt heutzutage, die Leute gehen weniger feiern. Also wir müssen wirklich dafür viel arbeiten.
Euer Stundenlohn ist wahrscheinlich auch wirklich der von wahrscheinlich einem Angestellten in der Sacharbeit, weil ihr so viel arbeitet, ne? Weil wie viele Stunden habt ihr?
Wie viele Tage habt ihr auf? 3.
Wir haben 3 plus, aber wenn es runterrechnet, haben wir 3,5 die Tage.
3,5 Tage haben wir im Schnitt auf, wir haben 200 Öffnungstage im Jahr gehabt, letzten 2 Jahre.
Aber wie viel arbeitet ihr so im Wochendurchschnitt?
Das ist aber genau
aufs
das
Jahr
ist,
dann von mir
das aus. Das ist gar nicht, das Schlimme ist gar nicht, also können wir vielleicht nach einem anderen Thema kommen. Als wir nur das TIFF gemacht haben, ist es überschaubar, weil durch Milian kann, muss man wirklich sagen, ist der Beste in Strukturen machen, Prozesse machen.
Aber ihr seid ja nicht nur im TIFF, ihr habt ja nicht nur das TIFF.
Genau, aber jetzt vor der TIFF-Zeit, da war das relativ entspannt. Das Ding ist aber, was das Belastende am TIFF ist eher, dass du 24/7 erreichbar bist. Ja. Und das ist das, was uns auch auszeichnet.
Wieso?
Weil wir so familiär sind, weil wir 70-80%
der Gäste kennen. Er ruft einen an, machst richtig am Wochenende. Richtig. Machst du,
hast also, du einen Tisch?
Hat jeder Stammkunde quasi die Handynummer.
Meine,
also ich hab sie nicht, mir hast du nie gegeben.
Tja, deswegen kriegst du auch die Antwort von
meinem Sohn. Mein
Sohn hat sie.
Ja,
den wir ja aus dem Podcast raushalten wollten.
Dein Sohn hat sie nur, weil ich nicht mehr vermitteln wollte.
Ja, ja. Nein, aber das muss ich wirklich sagen, das ist dadurch, dass ich auch älter werde, das merke ich so, das ist das Einzige, so, wo ich sage, das ist für mich auch ein bisschen nicht störend, aber es ist schon anstrengend, dass du kriegst, wenn du morgens aufstehst, hast du 30 neue Chats auf. Ich bin erstmal eine Stunde, 2,5 Stunden mit Chats beantwortet.
Ist das wirklich so, weil die alle planen wollen, Samstag komm, ich mache mir einen Tisch, ich bringe einen mit, ey Max hier, ey Max da.
Das also wir haben gerade geguckt, die Tage mal witzigerweise. Also ich glaube, ich habe in den letzten 5 Jahren 1,5 Millionen gesendete Nachrichten. das ist also. Das ist
Platin-Kunde bei Vodafone oder irgendwas.
Bei WhatsApp.
Ja, genau, bei WhatsApp. Nein, aber das ist die viele Arbeit, also die Stammkundenpflege, erreichbar sein, aber auch cool sein oder den Leuten auch im Nachgang zu erklären, hey, du bist heute nicht reinkommen wegen dem. Wir müssen viel mehr erklären. Wenn wir einen random Club, wo wir die Leute nicht kennen oder wenn dein Sohn jetzt nicht reinkommt, dann würde ich sagen, ey Carsten, du das Schreit weißt, dein Sohn hatte kein Hemd oder Polo an. Das ging heute einfach Abend nicht. Oder er war rotzfrech, weil er voll war.
was er nie war.
Aber das
wir
sind
aber ihn ja raushalten. Ja, nein, aber das sind die Punkte, die du aber dann hast, wo du dich dann auch gegenüber manchmal den Eltern rechtfertigen musst, weil die Eltern die Kinder vorbeischicken oder mal ein Stammkunde, der seit wirklich 10 Jahren kommt, mal nicht reinkommt. Dann triffst du mit dem auf einen Kaffee. Es ist ein People-Game. Es ist ein krasses People-Game, was wir im Tipp
machen. Wusste ich nicht.
Und deswegen läuft's aber auch so gut bei uns gegenüber anderen Clubs. Alle Nachtclubs sterben momentan. Das ist ein Riesending. Und unser Vorteil ist das Persönliche, plus dass wir so klein sind.
Aber wie macht ihr das zeitlich? Ich meine, ihr arbeitet, du hast letztens also 5, 6 Uhr. Was macht ihr zu um 6 oder so, ne? 5, 6.
5 Uhr meistens zu.
Aber das heißt, ihr habt ja dann diese 3 Tage.
Ja.
Also seid ihr wahrscheinlich bis zum Ende da, more or less? Nein, ihr geht schon früher.
Nee, mittlerweile, also im Notfall sind wir immer da. Wenn jemand krank ist und sonst niemand kann.
Aber ihr macht nicht bis 5 Uhr, bis der letzte Besoffene rausgekriegt
wird. Das passiert auch mal, aber im Normalfall haben wir haben eine Serviceleitung, die jetzt aber halt leider krank ist zum Beispiel.
Dann frage ich mich gerade, warum ihr beide an meinem Geburtstag um 10 gehen musstet.
Wenn das ist nochmal ein anderes Thema.
Weil wir nicht so reich sind und uns 2 Autos leisten können, deswegen hat mir nur ein Auto und deswegen mit einem Auto hingefahren.
Stimmt, für meinen Geburtstag zu meinem 30. wären 30 Euro zu viel verlangt, dass einer mit dem Taxi fährt. Danke nochmal.
Das ist ein anderes Thema, was wir beim nächsten Mal besprechen könnten in Part 2. Ja.
Aber um es mal klarzustellen.
Aber ich bin froh, dass wir es auf Papier haben.
Also noch in Anführungszeichen humane Zeit, dass nur 3 Tage sind. Also das heißt, da ist ja noch Zeit für Privatleben, weil das denke ich mir immer, Gastronom, ich bin ja gelernter Tellerwäscher, dieses bis spät abends zu arbeiten, 5 Tage die Woche. Du hast ja ein anderes soziales Umfeld, weil du ja dann frei hast, wenn alle anderen arbeiten und du natürlich morgens länger schlafen musst. Das ist ja ein komplett anderes Leben. Und wie sagst du, die Nacht, die kennt sich ja auch selber.
Und sie haben auch noch einen Bürojob, ne? Von Montag bis Donnerstag.
Ja. Normale GmbH.
Ja. Also die haben ja alles zu tun. Das machen die ja alles
selbst. Also wir haben uns, was nur Stephanie angeht, hatten wir uns sehr gut eingependelt. Wir haben unsere Bürozeiten auf die Nachtzeit angepasst. Also keiner von uns geht unter der Woche um 12 schlafen oder um 11, sondern wir sind 2, 3 ins Bett. Wir stehen meistens so zwischen 10 und 11 auf, um einfach nicht diese Schicht dabei zu haben, sondern einen relativ konstanten
Rhythmus. Du hast quasi einen eigenen Jetlag, in dem du lebst, oder deine eigene Timezone.
Genau, richtig. Das ist einfach, der Wechsel ist ja das Problem gesundheitlich, nicht, dass man nachts wach ist. So, wir schlafen halt unsere 7 bis 8 Stunden, aber halt einfach später. Also keiner zwingt mich ja um 8 im Büro zu sein.
Und was macht ihr noch neben dem Tiffany? Also Tiffany kann man schon gut leben, aber was macht ihr noch?
Genau, jetzt haben wir mit einem Dritten zusammen,
wer ist
wir
der Dritte?
Aschkan Mahmoud, auch ein Gastronom aus Mannheim, der seit 25, 30 Jahren auch Gastronomie macht.
Was macht der? Was hat er für Restaurants?
Aktuell hat er die Küche, die Onkel Otto Bar, Pfalzliebe.
Pfalzliebe kennt man alles hier in Mannheim, ne?
Ja, Zweite Liebe.
Und hat er das... Früher das Koi gemacht.
Ja, aber das hat er nicht selber aufgebaut, das hat er nur gepachtet.
Teils.
Okay, weil...
Also, es kommt drauf an, welcher Laden.
Onkel Otto Bar gibt es ja schon ein bisschen länger.
Ja, die hat er zum Beispiel übernommen. Die Küche hat er selbst gemacht.
Okay. Seit wann hat er die Onkel Otto Bar?
Läuft das noch, Onkel Otto Bar?
5 Jahre hat er sie jetzt. Ich glaube, 5 Jahre, ne?
Also, man muss dazu sagen, der Aschkan ist einer, deswegen ist die Konzentration auch sehr gut, ist einer der... sehr gut ist im Konzepte entwickeln, der versteht, wie Küche funktioniert, was zum Beispiel Mila und ich ja gar nicht wissen, wie eine Küche funktioniert. Ich esse nicht mal Gemüse, deswegen ist es relativ schwierig.
Doch nicht Max Stroh.
Nee, siehst du? Doch nicht der Halbbruder. Er ist halt ein alter Hase in dem Business. Also der hat schon Q6, Q7 entwickelt, der hat einen Sterneladen, Emma Wolf hat er großgezogen. Cool. Also er ist der Stand jetzt eigentlich noch größer, oder jetzt natürlich immer noch der größte Gastronom in Mannheim. Und mit dem haben wir die Engelhorn-Gastronomie übernommen.
Wie viele Restaurants sind das?
Was habt ihr alles übernommen? Alle?
Faces, Le Courange und Dachgarten und die Tommy-Bar.
Aber das ist das Opus 5 nicht?
Nee, das nicht.
Wie groß ist das, was ihr da übernommen habt? Von wie vielen Personenplätzen sprechen wir da?
Personen 60, 120 plus 100.
350.
Restaurantplätze, 350 Restaurantplätze.
Boah, 60. Ja. 60 Faces, 60, 120.
Mit draußen sind es aber mehr im Faces.
Ja.
Und was macht ihr da für ein Konzept rein? Wisst ihr das schon? Könnt ihr das schon sagen?
Ja, jein.
Okay.
Wenn es noch Investoren braucht, ne? Wir wollen unbedingt unseren eigenen Platz in unserem eigenen Restaurant haben.
Ich will ein Chef's Table.
Für 10.000 Euro gibt es eine Plakette am Tisch.
Ehrlich? Nehme ich 2.
Pack da so ein Savanna, 2 übereinstimmende Willenserklärungen.
Haben wir das auf Video?
Ja, ja.
Die Hand. Ja, super. Der Umbau ist drin.
Wenn ihr mit 20er umbauen könnt,
seid ihr. Ich wollte gerade sagen, wäre schön.
Tischumbau.
Ja. Also könnt ihr noch nicht sagen. Aber das heißt, ihr bleibt der Gastro-Szene treu, weil eigentlich, ich meine,
wir können schon sagen, aber nur zum Teil. Es ist also, wir haben die Läden nicht übernommen, um genau so weiterzumachen, wie es ist. Es lief nicht optimal, das ist ganz öffentlich bekannt auch. Da ist seit Jahren nichts passiert, weil einfach auch nicht niemand wirklich drum gekümmert hat. Mhm. Und da kamen wir halt mit Fabian Englund zusammen. Er hat quasi jemanden gesucht, der wieder mehr Liebe reinsteckt und sich aktiv drum bemüht. Mhm. Wir haben etwas gesucht, um uns zu erweitern, um einfach auch noch andere Visionen, die wir haben, auszuleben, weil Tiffany ist schön und gut.
Was habt ihr denn für Visionen?
Da kommen wir gleich kurz zu. Das Tiffany ist schön und gut, aber wir wollten schon immer mehr machen. Also ich sowohl, weil ich halt mehr machen wollte, als einfach nur den Club von meinem Vater weiterzuführen. Mhm. Und er, weil er auch einfach Bock...
Ich will reich werden.
Ja, genau, so.
Du willst reich werden, ja, und der Emilian, was will der? Der
ist Selbsterfüllung reich. Nennt man das.
Der ist reich.
Naja, das ist alles relativ, Max. Alles relativ.
Aber was ich krass finde, ganz kurz, man, ihr seid ja schlau wie Schlümpfe, das merkt man, dass ihr echt was drauf habt, ja. Also, wenn ihr beide studiert, ja, was ihr hier erzählt, da merkt man, dass das richtig auch eine Strategie hinten dran. Da würde ich jetzt denken, ihr macht jetzt alles außer nochmal Gastro, sondern, sag mal, das ist ja auch, ihr habt ja so viel, ich würde sagen, auch so Erfahrung in Personalführung, Strukturieren von Prozessen, ja, ob man das nicht auf was anderes draufsetzen
kann. Ja, könnte man. Wir haben 2 Jahre mehr oder weniger überlegt, was wir konkret machen wollen. Mhm. Und ich glaube, jeder von uns hat vielleicht seine eigenen Gründe. Ich sag mal kurz meinen. Ganz simpel, ich bin jemand, der gerne Menschen begeistert. Okay. Ich schaffe gerne Erlebnisse für Menschen. Ich wäre eigentlich gern sowas. Ich wäre gern Popstar geworden, ja, oder so.
Ich dachte Tischzauberer. Ja,
ich wäre gern Boyband.
Ja. Kannst du so krasse Moves da so?
Nee, das wäre das,
der
ist
kann
halt
tanzen,
das Problem.
Der kann tanzen.
Ich kann tanzen, aber darum geht's nicht. Ich kann gar nicht tanzen.
Ehrlich Brothers.
Die Ehrlich Brothers, genau.
Stimmt. Max Stroh und einer von den Ehrlich Brothers in einem Podcast. Über ihn Max Stroh und da ein Ehrlich Brother. Ja. Was wir hier Promis hier haben.
Das war eigentlich so vom Charakter her, habe ich gesagt, das fände ich immer geil. Aber jetzt mal ehrlich gesagt, ich kann nichts, was Leute so gut begeistert, als dass ich damit wirklich erfolgreich werden könnte. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt der Mann hinter den Kulissen, der es schafft, dass andere Leute begeistern. Ob das jetzt unsere DJs sind mit der Musik, wo die Leute sich in den Arm legen und Spaß dabei haben, was
cool.
Diese Begeisterung und dieses Zusammenkommen ist das, was mir in Tiffany die Erfüllung gibt, sagen wir jetzt einfach mal. Und jetzt, wenn wir halt neue Konzepte machen, die Leute begeistern, wo Leute dafür vielleicht auch extra aus Frankfurt irgendwann hierher fahren, weil das ist definitiv unser Ziel, dass wir wirklich überregional was erreichen wollen.
Mhm.
Und
was
Leuten machen? Einen schönen Abend bereiten wollen mit Atmosphäre und Stil, dann ist es etwas, was mir dann was gibt, weil wir hauptverantwortlich dafür sind, dass das funktioniert.
Geil.
Auch wenn ich nicht derjenige bin, der aktiv die Begeisterung auslöst.
Ist dann auch die Idee, ist immer so eine Art Package-Stil-Event-Erlebnis draus zu machen? Ja. Die gehen erst essen im eurem Restaurant, wie es immer dann heißt, und danach noch in den Glitzerkeller oder irgend sowas oder vorher noch an die Bar. Das heißt, ihr holt den einmal komplett ab?
Erzähl mal vom Konzept, genau.
Natürlich, also Konzept haben wir ja vorhin schon im Vorgespräch gehabt, dass wir natürlich in einem halben Jahr den Part 2 machen und zu sagen, wie es dann Status Quo ist.
Kein Spaß.
Ihr ladet euch nochmal selbst den Podcast ein.
Natürlich, klar.
Finde ich gut.
Super. Wir drehen im Glitzerkeller.
Wir machen das aber an dem 20.000-Euro-Tisch im neuen Konzept.
Oh, ja. Das sind ja zwei aber Tische, Tisch zweimal darf 10. Nur von uns, der Tisch darf nur von uns besessen werden.
Ja, genau, super.
Das können wir machen. Eine Plakette gerne im Tiffany.
Ja. Kriegen wir, der gibt's für einen Fünfer.
Geschäfte werden Podcast, geiles 5K. Ding.
5K?
Ja.
Okay.
Also, nee.
Ich bin jetzt ruhig, der nimmt mich immer.
Die kommen dann auf die Unterseite vom Klodeckel.
Ja, genau.
Irgendwo hinten.
Vielleicht kann man es auf dem Spiegel drauf machen, das sehen viele, dann Spaß.
Drogen? Was?
Ja, was? Nein, ich rede davon viel. Nein, aber natürlich ist es, man muss, ich hab's ja vorhin schon erwähnt, das Nachtleben wird schwieriger. Mhm. Bei uns läuft es noch und es soll auch noch weiter laufen, weil wir das Nachtleben lieben. Wir lieben den Club und wir wollen noch 100 werden. Dementsprechend müssen wir andere Weichen stellen und das hat natürlich perfekt gepasst von der Philosophie vom Engelhorn. Familienunternehmen, wir Familienunternehmen. Mhm. Das Niveau ist gleich. Heißt, die Konzepte, die wir da etablieren werden, werden auch Konzepte sein, die auf jeden Fall zu uns passen. Mhm. Heißt, wenn ich dann eine Firmenfeier verkaufe. Mhm. Im Dezember nächstes Jahr, machen wir auch gleich
drin. Ja, sind wir gerade am Plan.
Ja, genau.
Können wir wirklich planen, ja.
Ist natürlich der Plan, diesen kompletten Value zu haben. Heißt, hey, ich mache dieses familiäre oder dieses Konzept, was wir da machen, fange ich im Engelhorn an. Ihr habt da Spaß. Und könnt natürlich dann später auch dann noch ins Tiffany gehen, wo ich sage, ich kann theoretisch doppelt verkaufen. Heißt, entweder kommt ihr zu uns danach ins Tiff oder ich kann sagen, hey, wir mieten einen Shuttle, ich gehe danach in die Onkel-Otto-Bar. Diese Symbiose, die du hast, ist natürlich perfekt, weil du natürlich diesen Kundenstamm generell erstens noch erweitern kannst durch das Daily-Business und halt durchs Nachtleben. Und wir haben jetzt schon eine Bubble, die bei uns da ist. Und somit kannst du noch ein bisschen mehr Leute erreichen, wenn du darüber die Dachmarke bildest und sagst, okay, komm, mein Gin Tonic im Tiff schmeckt genauso gut wie in unserem neuen Konzept. Klar kannst du vom Verkauf, vom Essen, von den verschiedenen Niveaus natürlich ein bisschen schwanken. Heißt, du hast vielleicht Casual Fine Dining oder du hast halt normales Essen praktisch in dem Sinne, aber trotzdem auf dem Niveau und auf der Qualität, was du erwartest. Und das ist das, was du, wo du jeden ein bisschen mit abfrühstücken
kannst. Ja gut, kannst. Da ihr ja 70% Stammkunden habt, habt den, und jeder eure Handynummer habt, habt ihr umgedreht ja auch die Handynummer von euren tollen Gästen. Das heißt, wenn ihr dann sagt, wir machen hier ein paar Restaurants auf, habt ihr natürlich auch leicht, die Leute zu kontaktieren und sagen, kommt doch mal vorbei, wir machen hier ein Opening oder sonst irgendwas. Ja. Das heißt, das sind natürlich brutal viel Synergien irgendwo.
Das auf jeden Fall. Ist aber natürlich in dem Sinne aber auch gepaart, wo ich gesagt habe, wir brauchen auch mehr Füllmengen. Wir brauchen jetzt dann nicht... Ja, unsere Bubble ist geil und ja, unsere Bubble hat vielleicht auch vielleicht ein bisschen mehr Geld als, andere Kundenstämme. Die will ich auch und die brauche ich auch, aber ich möchte natürlich trotzdem die breite Masse auch dadurch auch kriegen und sagen, hey, das ist ja auch wie bei uns, wir erziehen uns die Gäste Step by Step. Ich habe manche Leute, die den Dresscode einfach nicht verstehen, also hey, du kommst nächstes Mal, kommst du rein, dann komm an der Seite rein. Es ist ein Kundenstamm aufbauen, sowohl über die Restaurants, wenn ich die im Restaurant irgendwann habe und sagst so, hey, kommt ihr nachher ins TIFF, aber hey, vielleicht kann ich euch heute nicht so reinlassen, aber kommt nächstes Mal vorbei, hier hast du eine Karte, kommst vielleicht rein. Du kannst verschiedene Spiele mit denen dann spielen, sei es mit den Firmenfeiern, als auch mit den Privatleuten.
Das heißt, ich kann mich über das Restaurant hochschlafen, wenn ich da erstmal einen guten Tisch im Restaurant mache, dann habe ich vielleicht auch eine Chance, ins TIFF zu kommen.
Ja, ist auch so. Also, aber
die Konzepte, das heißt, ich muss dann erstmal ein paar Mal in euer Restaurant kommen, dann habe auch ich eine große Chance,
eben aber mal ins TIFF. Aber die Konzepte, die
halt bisher bestehen, da muss ich auch so kurz widersprechen. Ja, natürlich, du fällst dadurch.
Ich brauche ein anderes Hemd.
Nee, du fällst uns dadurch viel
mehr auf. Aber es ist ja beim Englischen, kann ich gleich shoppen gehen.
Ja. Du fällst uns dadurch viel mehr auf, aber heißt nicht, du musst bei uns fünfmal essen gehen, um bei uns reinzukommen.
Also, aber es hilft.
Natürlich. Das ist so wie euer größter Bankkunde, der ist natürlich mehr auf die Incentive-Reise nach Mallorca eingeladen als...
Es ist zu harte Compliance-Regulierung. Wir machen gar nichts.
Mittlerweile.
Wir können nicht mal für 5 Euro ein Geschenk verschenken. Genau. Wir wollten dieses Jahr an Weihnachten an alle unsere Kunden... wollten wir ein kleines Geschenk machen, so einfach Olivenöl, irgendwie.
Oder ein paar Socken von Jungfern.
So einen kleinen Korb. Und wir durften es nicht machen. Nicht mal 5 Euro dürfen die annehmen. Das ist echt schade, aber wir hätten es gern gemacht. Aber
jetzt mal eine Frage: Wir sind ja auch ein bisschen das mit dem Thema Business und Gründung und so weiter unterwegs. Jetzt haben wir hier zwei wirklich schlaue Gastronomen. Ja? Würdet ihr empfehlen zu sagen, ey, ich habe Bock in die Gastro zu gehen, ich will da was machen? Ist das ein Weg, wo man sagt, das ist cool, das macht Spaß, das hat Zukunft? Oder sagt er, das ist wirklich brutalst schwer und unfassbar schwierig umzusetzen?
Wie der Milan immer schön sagt, es kommt drauf an. Mhm. Wenn du eine kleine Pizzatheka machen willst, wo du selbst alleine drin stehst und das deine Erfüllung ist und es ein relativ kleinerer Laden ist und du wirklich von morgens bis abends selbst drin stehst und dann Leute koordinierst und das ist... Ich sage immer gerne, wie eine Pizzatheke in Mannheim. Mhm. Geiles Ding. Das ist immer, liebe ich gern, familiengeführt sind Mama, Papa, Sohn. Mhm. Ich glaube... wenn du sowas machst, finde ich persönlich auch sehr geil, ist ein cooler Laden. Die kennen wirklich nur fast 99% wahrscheinlich der Gäste. Sowas hat Zukunft, sowas familiäres. Alles andere, was in die größere Richtung geht. Problem ist, die Kosten steigen etc. pp. Und das ist ja das
Konzept Gastro, sagst du, ist nicht zukunftsträchtig?
Doch, ist zukunftsträchtig, aber es kommt drauf an. Du musst viel, viel mehr wie früher auf die Kosten achten. Eine Marketingagentur, was die Kosten, die Mindestlohn, was hochgeht, Stromkosten. Also das frisst dich irgendwann auf. Die Mieten, die so hoch sind. Du musst viel, viel besser kalkulieren wie früher. Und deswegen, das ist auch unser Ansporn jetzt, was wir durch die neuen Gastronomien haben, dass wir dadurch Kosten sparen. Also wir möchten jetzt durch die mehr Gastronomien, die wir haben, ein Cost-Center aufbauen. Hey, wir haben jemanden für die Buchhaltung. Hey, wir haben jemanden für die Veranstaltung. Hey, wir haben jemanden fürs Marketing. Die praktisch dann dieses Team praktisch sich um unsere Gastronomien einzeln kümmern können. Und dann natürlich langfristig ist unser Ziel natürlich, weitere Gastronomien dazu zu kaufen. Und zu sagen, hey, ich setze mein Team drauf. Die wissen, wie es läuft. Milan sagt immer gern, sagst du es.
Systemgastronomie im Innen, aber Individualgastronomie nach außen.
Ja. Oh, ja. Da merkt man, dass ein Mannheim studiert hat.
Das ist echt krass, aber siehst du auch eine Korrelation dazwischen? Weil ich habe jetzt gerade nachgedacht. Zum Beispiel die Moog-Gruppe in Frankfurt. Egal, ob es Zensakan ist oder ob es Mon Ami Maxi, das sind ja alles Restaurants, wo wir ja auch hingehen und die auch funktionieren. Aber was sie alle gemeinsam haben, sie sind scheiße teuer.
Und sind nur in Frankfurt.
Und sind noch in Frankfurt. Genau. Siehst du aber auch, dass ihr eine Korrelation seht zwischen Langlebigkeit eines Restaurants jetzt beispielsweise und hohem Preissegment? Oder sagst du, da gibt es gar nichts, was miteinander verbindet?
Ich wüsste jetzt nicht, wo da eine Korrelation entstehen sollte. Eine der erfolgreichsten Systemgastronomie-Konzepte aktuell ist die Losteria. Die Losteria ist
immer
nicht
noch,
für überall, die wachsen und wachsen. Die suchen Standorte und das läuft. Das ist nicht hochpreisig, wissen wir, glaube ich, alle. Das ist einfach für jedermann gedacht. Mhm. Es ist zugänglich. In Frankfurt kann man sowas machen. In Frankfurt hat man einfach mehr Geld. Das ist relativ.
Wobei Mannheim doch auch bestimmt eine Stadt ist.
Ja, aber das Ausgehverhalten ist in Frankfurt ein
ganz, ja, aber es ist ja anderes. Interessant, weil zum Beispiel Vapiano hat nicht funktioniert, ne? Die sind ja pleite.
Sie sind stehen geblieben.
Die waren auch, glaube ich, zu aufwendig für
diese Selbstbestellen.
Das war ein bisschen schwierig. Ich glaube, du musst da schon ein klares Konzept haben. Und ja. Ein Freund von mir, der hat ja eine Steakhauskette, sehr gut. Und dem sein Problem ist auch, die Standorte zu finden.
Also Werbung
ist,
machen?
Na,
mach weiter.
Ich frage ihn, ob wir Werbung machen dürfen.
Kaufhaus?
Nee,
was?
Nee. Schwieriges Thema. Ja, ganz schwieriges Thema. Nein, aber da weiß ich nur, dass der Probleme hat, wirklich, was heißt Probleme, aber der sagt, ich könnte schneller wachsen, wenn ich mehr Standorte habe, weil der braucht an der Autobahn, das ist so ein Familiending. Wenn du, glaube ich, ein klares Konzept hast, was ich einfach doppeln lässt, dann funktioniert das wie L'Osteria. Ja. Die sind bekannt für ihre riesen Pizzen, die sie halt machen, die über den Tellerrand rausschauen. Wenn jeder, der sich damit auskennt, weiß, Pizza kostet gar nichts, hast mit die höchste Gewinnspanne. Ja, das ist ein schlaues Konzept. Ja.
Super.
Aber generell, es ist ja wie zum Beispiel, es gibt ja auch nur ein Tiffany. Ja, also ich glaube, ihr hättet ja auch mal sagen können, wir gehen irgendwo, ich meine, Frankfurt vielleicht der falsche Ort, aber nach Stuttgart oder sonst irgendwo, läuft wahrscheinlich gar nicht,
wenn du
nicht
vor Ort bist. Das Konzept ist nicht übertragbar,
genau. Es
ist nicht skalierbar. Ist die Wende, das ist unsere Skalengrenze, fertig.
Ja.
Der Laden ist nicht übertragbar, weil er nicht von, er lebt von dem Individualismus und von uns als
von
Personen
den Stammgästen.
Von den Stammgästen, von der Historie. Das ist nicht übertragbar.
Der ist krass, ne? Das ist wie dein Lieblingsitaliener, ja? Der kann auch nicht drei Läden aufmachen, weil du willst du Luigi?
Genau.
Wenn Luigi nicht da ist, dann da hat er, sagt, so ja, was hast du heute besonderes Pasta und so. Und wenn der nicht da ist, dann hast du keinen Bock drauf. Ich kenne ja keinen guten Italiener, der acht Läden hat.
Das Problem ist, die Luigis dieser Welt sind meistens klassische Gastronomen.
Das ist kein Luigi.
Sind meistens klassische Gastronomen, die wirtschaftlich nicht zwangsweise gut aufgestellt sind. Mhm. Die von Zahlen nicht unbedingt die beste Ahnung haben. Und schön die sind gerade in Corona auch relativ viel pleite gegangen. Und die haben es immer schwerer wegen dem Kostendruck, den wir ja alle spüren irgendwo. Ne? Das ist jetzt nicht
gerade was du gesagt hast. Ne? Also früher klassisch werden die Restaurants betrieben. Ausländische Familien, Mama, Papa in der Küche. Oder wenn du heute noch irgendwo in die fränkische Schweiz fährst, also deutsche Restaurants dann noch, aber wo auch die Oma in der Küche ist, wo alles noch extrem billig ist, weil die halt quasi umsonst arbeiten, das stirbt quasi. Weg.
Ja,
weil die nächste Generation sagt, meine Frau hat keinen Bock, mit mir in der Küche zu stehen. Guck mal, du hast als kleiner Junge quasi in Anführungszeichen auch schon im Tiffany gearbeitet. Ja, das will ja heute keiner mehr. Also wenn der Vater Gastronom ist, heißt das nicht, dass der Sohn, Schwiegersohn, Schwiegertochter automatisch mitarbeiten. Hast du früher aber gebraucht, einfach um die Kosten im Griff zu haben. Heute musst du alle bezahlen, hast einen Mindestlohn, da bin ich voll dabei. Und wie du sagst, Mieten, alles geht hoch, auch Einkaufspreise gehen hoch. Ja. Und irgendwann ist es ja so, dass du sagst, ich muss jetzt so kalkulieren, aber für das Geld kauft mir das Steak keiner mehr ab.
Richtig.
Ja, das ist schwierig.
Ja. Das ist viel mehr BWL. Diese, wieder allein auf Marketing, TikToks drehen, was weiß ich, wird ja immer mehr, dass jetzt dann aber dann Adspend machen muss für Events etc. pp. Also es ist viel, viel komplexer geworden. Früher hast du einfach die Türen aufgemacht und es ist jemand
gekommen. Also ihr müsst auch mehr in die Außenwirkung gehen.
Auf jeden Fall. Also wir machen also auch bei uns bei Instagram oder Reels machen oder was weiß ich. Das ist ein ganz anderes Thema, was dich jetzt mittlerweile beschäftigen muss. Das ist,
aber wie ist da die Resonanz?
Ja. Das Witzige ist, dass also Resonanz generell gut. Aber das Witzige ist, das, was wir verkaufen, läuft auch am besten auf Instagram. Das heißt, wenn der Milan oder ich vor der Kamera stehen, sind die View-Zahlen höher, als würde jetzt random ein Gast oder ein Mitarbeiter und Model dastehen. Ja. Dieses Familiäre wird dann direkt mehr geklickt auch. Deswegen, also es ist Fluch und Segen zugleich, was wir mit dem TIFF machen.
Aber wo seht ihr dann die Zukunft? Ich meine, es sind ja zwei Faktoren. Zum einen, die Leute haben mehr Geld und mehr Freizeit overall.
Wer sagt das, dass sie mehr Geld haben?
Es verändert sich.
Reallöhne sinken, wenn ich das letzte Mal
schaue. Ja, aber du hast ja diese Erbengeneration. Es gibt schon ganz viele Leute, junge Leute, die schon über viel Geld verfügen.
Das ist richtig.
Mehr als es früher war.
Ihr seid in einer Bubble.
Ja,
Bubble.
Nein, du musst von der Masse gehen. Und die Leute, sagt man jetzt mit AI, arbeiten weniger und so weiter. Das heißt, du hast mehr Freizeit. Haben wir uns auch schon mal überlegt, dass Freizeitinvestments eigentlich für die Zukunft interessant sind, weil das die Dinge sind, die du wenig anders darstellen kannst. Das heißt, müsste eigentlich für Gastro sprechen, aber das Umfeld wird immer schwieriger. Und was ich heraushöre, du musst ja heute als Gastronom wirklich du musst Betriebswirt sein, du musst Marketing können, du musst was von Buchhaltung verstehen, von Kalkulation verstehen, Einkauf.
Wir sind immer Unternehmen wie jedes andere am Ende. Gastronomie ist ja auch ein Unternehmen.
Aber ich glaube, ihr müsst heute noch viel mehr Unternehmer sein als vor 10, 20 100%. Jahren. Und das ist ja krass. Das heißt, also der Anspruch an den Gastronomen wird immer höher.
Auf jeden Fall.
Ja, auch mit den ganzen gesetzlichen Auflagen, ja, HACCP, was es da alles
gibt. Dieser Spruch, wenn nichts wird, wird, der
gilt. Genau, da ist nicht mehr. Früher hast du, wenn ich nichts hinkriege, mache ich eine Kneipe auf, ja. Kannst du vergessen, mehr oder weniger, ja. Aber das heißt, wo geht das hin? Gibt es dann irgendwann nur noch ganz wenige Gastronomen, die dann halt überlebt haben, so der Gastrodarwinismus
sozusagen? Aber ist es nicht bei allem so, dass der Mittelstand auch, also der untere Mittelstand, der kleine Mittelstand auch
schwindet? Konsolidiert sich doch alles.
Ja.
Also gerade kleine mittelständische Unternehmen. Also
ja, aber ich sehe dann jetzt mal, rein theoretisch würde jetzt der Italiener um die Ecke irgendwann wegsterben, weil er nicht mehr das Personal kriegt. Ja?
Zum Beispiel.
Genauso der kriegt, also diese ganzen familiengeführten Unternehmen.
Ja.
Du kannst aber heute fast so ein normales Restaurant, sage ich mal, ja, so ein Familienrestaurant, nicht mehr betreiben, ohne, ich sage jetzt mal, billige Arbeitskräfte. Also dass die Mutter aushilft, die halt jetzt nicht ihre 13 Euro die Stunde
will. Plakativ gesprochen, ja.
So, also werden die ja irgendwann weggehen oder die Preise so erhöhen, dass es keinen Sinn mehr macht, dahin zu gehen, weil ich mir das nicht mehr leisten kann als Familie, weil die Pizza dann zu teuer ist. Ja, das wäre ja der eine Trend. Der andere Trend ist dann der, so wie ihr, dass das Überleben darin besteht, dass man also sich zusammentut, Konzepte entwickelt, die über mein eigenes hinausgehen, also nicht nur Club, sondern auch Restaurant, nicht nur Club und Restaurant, sondern auch zum Beispiel jetzt Onkel Otto Bar, also noch eine Bar dazu und das Ganze zirkulieren lässt. Ist das dann der Trend so ein bisschen?
Also der Trend, zumindest in der Gastronomie, ist Erlebnisse zu schaffen und nicht nur Produkte zu verkaufen.
Okay.
Wie man Erlebnisse schafft, ist jetzt mal frei. Da gibt es verschiedene Ansätze.
Aber auch da wird es anspruchsvoller.
Aber das ist ein Anspruch. Das ist das, wenn man es schafft, das Ausgehen abends, ich gehe eine Pizza essen, nicht nur als eine Pizza, weil die gibt es mittlerweile auch sehr gut tiefgefroren zum Bestellen für 6 Euro und statt, keine Ahnung, L'Osteria 15. Dann, wenn du diesen Mehrwert bietest, dass das Ausgehen wieder einen Mehrwert bringt, außer die Pizza und das Wasser, was ich zu Hause produziere, dann kannst du es schaffen, auch weiterhin dort erfolgreich zu sein. Jeder Laden macht das anders. Wir bieten den Mehrwert durch Persönlichkeit, durch das Familiäre im Tiffany, durch das Aufgehobensein. Wenn man in die ganzen Hotspots der Welt geht, dann ist der Mehrwert, dass dabei parallel eine Show ist. Beispiel Palazzo in Mannheim. Der Mehrwert ist sicher nicht nur das Essen. Der Mehrwert ist das ganze Garantiert nicht. Ein Erlebnis. Man geht hin, um etwas zu erleben und nicht nur um etwas zu essen. Und diese Erlebnisse sind das,
Würdet ihr auch Show machen? Bei euch? Irgendeine Art von Show?
Nein, nicht in diesem Sinne. Nein.
Aber so Dinnerclub-mäßig?
Etwas mehr, also es wird etwas mehr passieren, als dass es nur zum Essen hingeht. Die Qualität des Essens muss stimmen.
Ja.
Das ist auch ein sehr großes Problem.
Muss stimmen, definitiv.
Und es muss immer gleich schmecken, das ist das
Problem. Ja. Es sollte definitiv erwartungsgemäß sein.
Weil ich glaube auch, dass Leute mit einem relativ hohen Anspruch auch dann auch zu euch gehen.
Korrekt.
Die kennen ja die
Qualität der Sache.
Das ist das Problem. Das große Problem ist auch, also ich gehe vielleicht in 6 Restaurants im ganzen Rhein-Neckar-Kreis gerne.
Es gibt auch nicht so viel gut.
Nee, eben. Top 3, Max? Meine Top 3 Restaurants, jetzt aus dem Bauch heraus, würde ich sagen 959. Go-To-Restaurant finde ich immer gut. Koch's eigentlich immer gut. Ich finde das Doblas sehr gut. Ist halt allerdings ein Stern. Ist ja deine Preise. Das stimmt so jetzt nicht ganz, aber... Und halt,
ich habe noch ein drittes.
Und was ich immer sehr gut fand, war das Thai for You als mein Imbiss. Ja. Aber das hat leider nachgelassen. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Wo gehe ich jetzt als Imbiss hin? Ich finde noch das Bab of Home okay.
Ja.
Aber es ist schwierig, weil dann hast halt sehr viel mit Tiefkühlware, du hast sehr viel mit... Aber dann sind wir wieder bei dem Thema Kosten. Kauf mal ein gescheites Stück Fleisch. Ja. Kauf mal gescheite Nudeln. Du musst ja ausweichen auf diese Instant-Kacke, die nicht schmeckt. Und dann musst du irgendwie versuchen, noch was draus zu zaubern, dass du irgendwie Geld damit verdienst. Aber das Schade ist, dass für mich geht der Genuss sehr viel verloren. Also ich habe wirklich nicht 5 Restaurants, zum Beispiel Piccolo Mall, hier Costa Smeralda auch noch. Dann war es es aber auch. Dann wird es eng. Was sind deine?
Es ist schwierig. Also meine Lieblingsrestaurants, die sind alle zu. Liegt aber daran, dass ich aus einer anderen Generation komme und die Köche jetzt einfach gestorben sind oder die Inhaber.
Gott.
Also es ist traurig, aber wahr. Nee, es ist wirklich genau das Zweite. Pfeffer und Salz in Viernheim. Ja.
Pfeffer und Salz in Viernheim war eins der besten
Familien. Herr Liebold, Gott hab ihn selig. Ja, also da habe ich schon ganz früh als kleiner, junger Unternehmer musste ich da immer meine Kunden hinführen, weil die immer dahin wollten. Und ich habe jedes Mal bei der Rechnung geschwitzt und ich werde nie vergessen, wie der mal zu mir an den Tisch kam mit so seinem Servierwägelchen mit den ganzen Cognacs drauf. Und hat gemeint, Herr Erd, damals gab es noch keine Compliance, da war ich da mit meinen Kunden essen und dann darf es noch ein Absacker sein. Und ich war früher immer nur beim Italiener, da ging der immer aufs Haus. Und ich so ganz groß, ja klar, machen Sie mal 4. Und dann hat der, und ich schwöre, es ist wahr, 4 Cognac eingeschenkt, pro Cognac 150 Mark. Das wären heute wahrscheinlich 300 Euro, wenn man das mal umrechnet.
Pro Cognac.
Pro Cognac, das war so aus einer Magnum, so irgendein Gewächs. Ich hatte keine Ahnung.
Wahrscheinlich die Flasche 16.000 Euro.
Ich bin danach, ich habe natürlich nichts anmerken lassen, habe dann die Rechnung bezahlt. Der hat dann kurz auf dem Klo mich übergeben, bin dann wieder reingekommen. Ja, und habe einen Tag später mit ihm gesprochen und dann tun sie mir eingefallen, wenn ich mit Kunden da bin. Ja, also bei 30 Mark hört der Spaß auf, ja, weil ich kann ja nicht sagen, nee, der ist zu teuer, ja. Und da hat er mich, das war so mein Learning, da hat er mich über den Tisch gezogen. Aber an sich war das ein geiles Restaurant, dann der Schwan in Lorsch, ja, da habe ich meine Hochzeit auch, also meine standesamtliche gefeiert, kennt wahrscheinlich kaum einer. Und aktuell, ich habe immer noch die gleiche, ja. Ja. Das ist auch die Mutter von meinem Sohn.
Ach so. Mhm, ja.
Deswegen sieht er so gut aus, das ist nämlich voll die Hübsche.
Das Gesamtkonzept, das passt irgendwie.
Ja, ja, also, ja, alles gleich. Ich bin das schwarze Schaf. Ja. Und aber hier in der Gegend brutal schwierig. Ja. Also 959, klar bin ich dabei, gehört ja einem Freund von mir. Und ansonsten auch in Mannheim, Cesarino hört auf, ja, Akademie hört auf. Ja, was ich noch schön finde, ist Akropolis hier in Mannheim.
Oh, ja. Finde
ich super geiler Grieche. Ja. Kann man hingehen.
Gutes Zeug.
Kann man hingehen. Ich muss Werbung machen. Ich war gerade eben das Menü für die Geburtstagsfeier von meiner Frau Probe essen beim Caterer in Östringen, Palmieri. Joe Palmieri.
Klasse
Team. Hammer. Wirklich
mega.
Hammer.
Kennt ihr, ich habe es nicht geglaubt. Gott, war das lecker. Ja? Ohne Scheiß, ich dachte, Max Strohe kocht persönlich.
Was sind eure Top-Restaurants? Also jetzt würde ich mal sagen, wir finden jetzt mal irgendwann zu einem Abschluss, weil wir haben ja auch noch eine zweite Folge. Gut.
Ich würde gerne
so kurz sagen, Costa finde ich auch mega.
Costa ist super, ja.
Kann man hingehen.
Was Costa sind eure als Gastronom, eure zwei, drei Clubs, die euch in den Kopf kommen, und deutschlandweit?
Nee, Clubs jetzt erstmal, ich bleibe erstmal bei Restaurants. Akropolis, beste, muss man wirklich sagen, liebe ich.
Kannst deutschlandweit sagen, gerne. Also
Senza K finde ich ganz geil, Akropolis finde ich ganz geil. Ja, dann bleiben wir beim Familiengeführten, sage ich immer noch Vino Pizzateca, mag ich einfach gerne.
Mannheim hier, okay.
Ja.
Und du?
Ich hab, was?
Baoli willst du sagen, wahrscheinlich kannst du sagen.
Oh Gott, international. Stimmt.
Das war sein schönstes Erlebnis.
Das war wirklich mein schönstes
Baoli Restaurant. Baoli fandst du so gut?
Baoli in Cannes war mein schönstes Restaurant.
War ich auch schon.
Da sage ich aufgeblüht.
Muss wirklich sagen. Ernsthaft, da hatte ich Gänsehaut im Laden.
Echt?
Und das ist das, was ich meine. Die haben es geschafft, Erlebnisse zu schaffen, was übers Essen hinausgeht. Super geil.
Alles andere ist ganz cool, ja.
Das war schön.
Ja, da läufst du direkt, musst du aufpassen, dass du nicht den Hafen runterpurzelst, wenn du rausläufst. Ne?
Passiert ja bei ihm nicht.
Das der Eingang und der Ausgang von Baoli ist direkt an der Hafenkante, nur eine kleine Straße dazwischen.
Nee, das war wirklich das. Ist ja Wahnsinn, wo ihr eurer Zeit.
Ach du, erzähl da ganz ehrlich. Da alle.
Kommt dann gerade aus Dubai, ne?
Ja, genau.
Ja, was ich aus Cannes.
Nee, das war ganz kurzer Exkurs. Ja. Wir werden ja jetzt schon, also sagen wir mal, wir sind viral gegangen mit einem Video auf TikTok. Oh. Wirklich viral gegangen, 200.000 Klicks innerhalb von 2 Stunden. Wo der Carsten sagt, er gibt all seinen Mitarbeitern 500 Euro mehr und nur einer kriegt 1.000 und alle hassen dann den Carsten. Mhm. So. Und also das muss ich schon sagen, wir werden ja generell schon als reiche Schnösel dargestellt, was ja überhaupt nicht stimmt.
Sagt er mit der Rolex am Handgelenk.
Ja, hab ich keine Uhr.
Ich hab keine.
Schuld.
Ich auch nicht.
Ich hab eine Apple Watch an.
Guck mal hier, da steht eine Koffer ohne Uhr.
Ja.
Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist nichts Schlimmes daran, Geld zu verdienen. Es ist wichtig, das mit seinen Liebsten und der Welt zu teilen und gucken, dass die Welt ein besserer Ort wird. Mhm. Und wir finden auch mit unseren Stiftungsplänen damit einen Weg. Das heißt, man muss uns nicht immer nur haten, weil wir Geld verdienen. Alles gut.
Mir fehlt noch das dritte Restaurant, da habe ich es nicht gehört. Akropolis, dann Cannes und?
Ich habe nicht so die.
Du isst nicht so gerne.
Doch, ich sau oft, aber.
Sushi irgendwo, vielleicht warst du in Paris.
Ja. Ja, New York, Haus raus.
In Paris hat er eine Wohnung und die wollen mir was über Reichtum erzählen.
Ja.
Ich bin der Ärmste hier in der Runde.
Paris ist schwierig zu essen, finde ich. Muss man sich gut auskennen.
Oh, was?
Ja, aber musst du finden.
Ja, aber da läufst du in jede Ecke und du fällst irgendwo hin.
Abschluss kommen. Ich will jetzt das letzte Restaurant wissen.
Was ist das letzte Restaurant? Ich gehe so oft essen, und weil wir keine Zeit zum Kochen haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gibt's nicht. Ja, aber ich muss alles andere, gutes Essen gibt's überall. Die Erlebnisse sind für mich. Ich bleibe beim Oli und ich brauche keine Top 3.
Okay.
Es ist
was.
Ja, das war das Erlebnis. Das
Essen und
das
Erlebnis dazu.
Also wenn ich mal muss ich dahin.
Ja.
Okay, kann ich ja sagen, ich komme von dir, Gruß von Milan, nein?
Ja, schwierig.
Ja. Glaube ich schon.
Die Empfangsdame rechts im Flon.
In Baoli.
Ich meine, die hätte sein Foto auch links in der Wand hängen. Ja. Wie er gerade mit der Ferse einen umtritt.
Oh Gott. Okay, zum Abschluss.
Ja.
Dass wir jetzt ein Outro finden. Einmal danke, dass ihr da gewesen seid.
Ja, war mega.
Also
ich hätte noch 3 Stunden quasseln können, aber wir haben diese Billigchips, die sind jetzt in 2 Minuten
nein,
zu Ende.
Wir haben alles gefixt, wir könnten auch noch 4 Stunden machen. Aber das Thema ist, wir müssen ja auch unsere Hörer erziehen daran, jetzt erstmal, dass sie eine Stunde von uns genervt werden. Wenn wir das Ganze jetzt übertreiben und immer mit 4-Stunden-Podcasts kommen am Anfang schon, ohne bekannt zu sein, sagen die alle keinen Bock. Wir werden den nächsten Podcast 3,5 Stunden machen.
Gut, ja, deswegen zusammenfassend, dass ich sage, das TIFF ist sicher.
Ja,
es gibt, das wollte ich gerade sagen.
Das TIFF ist sicher.
Carsten kriegt 2 Tische im Engelhorn für 20k. Haben wir fertig gemacht.
Mit Plakette
und auf dem Klo? Mit Plakette. Auf dem Klo auch? Easy. Ja, das kriegst du noch.
Gibt's als Schmankerl on top.
Und drittens, es gibt noch ein Part 2 dann, wenn die Restaurants wieder aufhaben.
Und was würdet ihr jetzt gerne noch den Leuten sagen, die noch nicht euer Konzept kennen? Wie würdet ihr jetzt sagen, kommt her in 2, 3 Sätzen? Und vor allen Dingen auch, was passiert im Engelhorn der Gastronomie? Wie würdet ihr die da jetzt quasi hinmotivieren?
Noch gibt es nichts zu motivieren im Engelhorn. Die neuen Konzepte sind noch nicht da und es wird im Laufe des nächsten Jahres passieren. Mhm. Dann können wir darüber reden. Bis dahin, es ist auch noch nicht final definiert.
Okay.
In Symphony, da kann man sagen, wenn du eine familiäre, sichere, angenehme Atmosphäre möchtest, wo du dich entspannen kannst, wo du abschalten kannst, wo du die Leute triffst, die, keine Ahnung, Gleichgesinnte von dir in jeglicher Hinsicht, dann bist du bei uns richtig. Mhm. Solange du dich respektvoll und ja.
Und du musst die Tür schaffen, ne?
Die Mühe gibst. Das ist immer das die Mühe gibst, ja. Die Mühe gibst. Der Respekt vom Laden. Wir geben uns, genau, der Dresscode ist relativ simpel. Wir geben uns Mühe, also erwarten wir auch, dass ihr euch Mühe gebt. Mhm. Wenn du so dastehst, als ob du halt gerade das nächstbeste übergeschmissen hast, schwierig. Komm einfach so an, als dass wir sehen, dass du dir Mühe gegeben hast, bei uns in den Laden reinzukommen, dann kommst du auch rein.
Cool, finde ich super.
Kommt alle ins Tiffany, Leute.
Aber zieht euch gut an. Ja. Keine Hemden mit farbigen Knöpfen.
Dein letzter Spruch noch?
Stay hungry.
Ey!